Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich wollte nach Berlin. Ja. Ich wollte nach der Schauspielschule nach Berlin. Das stand bei mir oben auf der Liste 1, 2 und 3 Berlin. Mhm. So. Und ich wollte natürlich an die Schaubühne. Das ist ja klar.
Hat er ganz
oder ans auch. BE, meinetwegen auch ans BE. Das war der Plan.
Gnädig, wie du bist.
Ja, klar, ich kam aus dem Kellertheater. Da war ziemlich klar, wer da alles auf mich wartet. Und dann bin ich nach Spandau in den Knast. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Wie immer, oder beziehungsweise noch unsere große Köln-Edition. Ich bin immer noch in Köln und ich habe heute einen Gast, die ich seit Jahren immer wieder zufällig oder auch nicht zufällig treffe. Und jedes Mal ist es, als wären wir frisch verliebt. Und jedes Mal ist es ein ganz besonderes Aufeinandertreffen, weil irgendetwas in unseren Herzen gleich tickt. Und dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Sie ist eine fantastische Schauspielerin, sie ist aber auch eine tolle Komikerin und eine tolle Autorin, Regisseurin, was nicht so. Sonst noch alles. Herzlich willkommen, Annette Frier.
Oh, Nils.
Annette.
Ich nehme dich überall hin mit. Na, es wäre so schön, du kommst irgendwie zum Bäcker rein und dann, Moment, ich bin gleich da. Hier kommt erstmal meine Anmoderation. Jetzt hätte ich gerne 3 Brötchen, bitte. Aber flott.
Boah, ich war hier unten bei dem Bäcker. Bin ja hier gerade in der Südstadt, in der Wohnung.
Warst du beim Firmkamps oder Schmitz-Nittenwirm?
Nee, auch nicht. Das ist Schneider heißt der, glaube ich. Das ist ein Bäcker Schneider auf der Ecke. Und da war eine Verkäuferin, boah, war die Scheiße drauf. Ich musste richtig bitten um meine Brötchen.
Wir gehen da gleich nochmal zusammen hin.
Ja, würde ich auch sagen. Weil dann hat, ich hab für,
und also, dann moderiere ich dich vorher an. Wie geil ist es? Wir machen es wirklich. Komm, wir machen es. Für sowas muss man sich Zeit nehmen. Das wenn wir hier durch sind, gehen wir da runter zu Schneiders.
Ich habe 3 Brötchen und 2 Schokobrötchen bestellt. Und
warum?
Weil ich Brötchen brauchte. Also
halt,
so.
Moment mal. Hier stehen keine 5 Brötchen.
Ne, das war gestern.
Also, okay.
Und pass auf, jetzt kommt ja auch der Grund, warum mir nichts steht. Ich habe nämlich, dann habe ich die Tüte bekommen, mich gefreut, oh, jetzt erstmal nach Hause Brötchen, Käsebrötchen essen und so. Und dann waren da nur die 2 Schokobrötchen in der Tüte. Hat die vergessen, mir die anderen 3 Brötchen da reinzutun. Hat sie mich auch noch voll abgezogen.
Scheiße.
Ja. Okay. Du wirst sehenden Auges.
Du wirst ja nicht nur in der Hauptstadt verarscht, sondern mittlerweile auch im Rheinland.
In jeder Hauptstadt, ja.
In jeder selbstgemachten Hauptstadt. Ja, hier ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Was soll ich sagen?
Ja, aber ich vermisse es schon. Ich vermisse es, immer wenn ich hier bin, vermisse ich es, aber ich weiß nicht, ob ich noch hier wohnen wollen würde.
Ja, das verstehe ich gut. Ja, und jetzt nicht aufregen Köln. Man kann es ja trotzdem gut verstehen. Hier ist ja wirklich auch, also die Gemütlichkeit ist nach wie vor sehr schön und sie geht einem auch wahnsinnig auf den Sack.
Na, genau.
Ne?
Du bist aber nie hier weg, ne?
Naja, ich reiße immer so ein bisschen aus und immer wenn ich ernsthaft Pläne hatte, woanders hinzuziehen, kam entweder Kinder. Oh Gott.
Und
oh Gott,
weiß ja,
oh mein Gott, wie sie prahlt mit ihren 2 Kindern, die sie am selben Tag geboren hat. Aber
man
es wirklich
weiß ja auch,
so,
dass Kinder super unmobil sind. Die
ja, genau.
Ja so am
geht ja nicht, es geht ja nur in Köln. Also ich muss, neueste Forschung nach Corona, nee, das weißt du noch nicht, aber man kann ja Kinder wirklich nur in Köln bekommen als Schauspielerin.
Ja,
also im deutschsprachigen
oder
Raum.
Oder gilt ja dann als Köln.
Manche noch in Rösrath, aber da wird es wirklich schwierig ab der Kita. Aber ist egal, das ist echt Fachthemen.
Ja, klar.
Gedöne,
muss mich interessieren. Das Fachchinesisch.
Nein, das wäre ja jetzt Quatsch. Ich bin wirklich immer, ich habe ganz viele Versuche gestartet. Ja. Das erste Mal mit der Schauspielschule und ich bin immer grandios gescheitert. Deswegen finde ich es aber, genieße ich es immer total, wenn ich irgendwo 5, 6 Wochen bin.
Ja.
Meistens schnappe ich mir dann auch eine Wohnung da und richte mich so ein und tu so, als wäre ich Kosmopolit und nicht so ein Kölner Sesselfurzer, der hier einfach nicht wegkommt, aus Gründen.
Aber es ist interessant, weil ich war jetzt die letzten Tage schon, habe mit vielen Leuten aus Köln Interviews gemacht, Hella von Sinn unter anderem. Und,
erzähl, wen hast du alles getroffen?
Meine alte Professorin von der Filmhochschule in München, mit der habe ich ein Interview gemacht. Und Julia Becker, die ja auch in Köln gelebt hat, jetzt mittlerweile aber nach Bonn gezogen ist. Und was ich so interessant finde, ich habe ja auch gerade ein Buch über Köln geschrieben, das kam irgendwie im November raus.
Ich habe das schon gehört, ich muss das noch lesen.
Ja, ich besorgte das mal.
Wie heißt das?
Das heißt Nice to Meet You Köln. Also es sollte eigentlich heißen Das Jeck-Prinzip, weil ich so erklären wollte, was so schön, also der Untertitel war immer, warum die Welt eine bessere wäre, wenn alle Menschen Kölner wären.
Och, ist das schön, das möchte ich sofort lesen. Hättest du was dagegen, wenn ich das jetzt kurz schnell lese und wir dann weitermachen?
Nö, mach ruhig.
Gut, dann, ja,
dann muss aber jetzt erst noch schnell kaufen gehen.
Ja, neben Schneiders. Neben Schneiders. Bei zu Bouvier auf der Elsassstraße. Also irgendwie. Das ist gut. Und warum hast du den Untertitel nicht gelassen?
Weil der Verlag das dann nicht wollte.
Aha, sag mal, das gibt's doch nicht.
Naja,
wirklich?
Ist eine ganz andere Geschichte. Aber auf jeden Fall, was ich immer so interessant finde, ist, weil ich habe ja auch dieses rheinische Herz und dieses rheinländische, ach, hier ist es doch am schönsten und unsere Lieder hat sonst keiner und so weiter und so fort. Also ich fühle das ja auch alles und habe das auch alles in mir, bin aber trotzdem weg und mich zieht's auch immer total weg von überall, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob das ein angeborener Fluchtreflex ist oder sowas, aber ich will nie zu lange irgendwo bleiben. Ich bin 17 Jahre in Berlin, da musst du dir mal vorstellen, ich werde wahnsinnig in der Stadt. Ich hasse die auch fast nur noch.
Ja,
so.
Ja.
Aber so, ne, also mich zieht es irgendwie mehr in die Ferne. Aber ich verstehe das total, aber trotzdem versuche ich dem irgendwie auf den Grund zu kommen, warum so viele Leute hier einfach kleben bleiben. Das ist ja wirklich, als würde man an einem Ort kleben bleiben.
Ja, also bei mir stimmt es auch wirklich. Ich bin wirklich hier kleben geblieben und habe viele Versuche gemacht, genau wie du das ja geschafft hast. Ja. Und bei mir hat das, glaube ich, wirklich familiäre Gründe. Mhm. Ne? Sonst hätte ich das wahrscheinlich irgendwann geschafft. Man kann ja auch in Berlin leben und man könnte Theater spielen. Das wäre ja auch gar kein Problem gewesen. Also ich weiß das schon alles, dass das in meiner Welt so die Begründungen sind, dass ich mir dachte, und ausgerechnet dann hat es nicht geklappt. Das sind so die äußeren Gründe. Und die inneren sind natürlich, dass wir so eine furchtbar mafiöse Familienversammlung sind mit meinen beiden Schwestern. Obwohl die Caro, meine kleine Schwester, hat es ja tatsächlich nach Berlin geschafft. Ja. Die, wo alle dachten, never ever, sie ist es. So, ne? Also es stimmt, diese ganzen Narrative sind alle Quatsch am Ende des Tages. Aber jetzt habe ich halt hier zwei schulpflichtige Kinder. Und solange das so ist, mache ich mir keine Gedanken. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, schon wieder Versuche zu starten, zum Beispiel nach Berlin zu ziehen, aber vielleicht auch mal. Ich war in Paris vor 3 Wochen und dann habe ich wirklich, und das finde ich auch so toll, dann inszeniere ich mich selber, wenn ich da bin und gucke in Wohnungen und denke, guck mal, dann könnte man hier ein halbes Jahr wohnen und dann würdest du da den Sprachkurs machen und dann sehe ich mich. Also ich bin noch nicht mal da, wenn ich in Paris bin. Ich bin so bescheuert, ich brauche noch nicht mal mein Handy, um mich in eine Parallelwelt zu morphen, sondern ich laufe durch Paris und stelle mir währenddessen, obwohl ich seit 8 Jahren nicht in Paris war, vor, dass ich da wohne und jetzt da durchlaufe, um zu meinem Sprachkurs zu gehen und danach gute Gedanken aufzuschreiben.
Ich bin auch schon so in der Bahn auf dem Weg zum Hotel, bin ich schon so, ah ja, hier stehe ich dann mit den anderen morgens auf dem Weg zur Arbeit.
Das ist total bescheuert. Hauptsache nicht im Jetzt. Also mittlerweile denke ich sogar, okay, oder vielleicht ist das mein Jetzt. Mein Jetzt ist auch das, ne? Dass ich dann also permanent, also das heißt, früher hieß das, ach du Traumtänzer. Das ist so. Ich fange sofort an zu träumen.
Aber das ist doch schön.
Ja, das ist wunderbar. Vielleicht ist das. Nee, Traumtänzer gibt es ja nicht nur in der Südstadt, in der Kölner Südstadt. Das stimmt einfach nicht. Auch das, weißt du, ist absolut unhaltbar, was wir hier aufstellen. Ja. Also ich weiß, was das Geheimnis von Köln ist. Du doch auch.
Was ist denn mit Kölsch?
Ja, die Singerei mit Kölsch auch oft. Ja. Aber auch ohne. Das Gute ist, du kannst ja auch singen ohne Kölsch. Du kannst ja gar nicht singen und dabei Kölsch trinken. Du kannst zwischen den Strophen mal einen Schluck trinken.
Ich war aber richtig bitterlich enttäuscht, als ich hier in diese Wohnung kam. Die ist ja, haben wir ja schon gesagt, eine Elsassstraße. Und hier war kein Polterabend.
Boah, die Arschlöcher.
Ich war richtig stinksauer.
Ja klar, und das nach dem Schneiders. Das nach dem Bäcker.
Ich werde hier belogen. Ich werde hier belogen und betrogen.
Also tut mir leid.
Nach Strich und Faden, solche.
Was ist das denn für eine Scheiße? Na komm her. Also ich notiere
gleich mal ein paar Teller auf die Straße.
Also ich notiere mir das jetzt alles am Stück. Nee, aber guck mal, das verstehe ich, dass du da sauer warst, aber hey, Schwamm drüber. Ja. Du kannst doch ein bisschen großzügig sein als Hauptstädter. Na. Aber ich glaube wirklich, es ist die Singerei, weil das ist das Schöne, wenn du Leute überall auf der Welt triffst. Und ich war mal am Perito Moreno, das ist ein Gletscher in Argentinien. Ja. Und da haben wir kölsche Karnevalslieder gesungen. Und es gibt nichts Schöneres. Und wenn ich jetzt daran denke, wird alles warm. Ja. Da wird unter der Haut alles warm, weil da 3 Kölner rumstanden. Ja. Und die Argentinier haben gesungen und dann hat einer von den Kölnern gedacht, jetzt muss ich was dagegen halten. Vor lauter Schönheit von diesem Gletscher haben diese argentinischen Touristen angefangen zu singen und dann hat ein Kölner angefangen zu singen und dann haben wir auf Kölsch da, ich weiß nicht, alles, was wir können, stundenlang da rumgehangen und das kann ich natürlich nicht vergessen. Und ich glaube, dass das schon das ganze Geheimnis, dass wir wahrscheinlich 50 Lieder auswendig können und wenn du einen triffst oder eine, die das auch kann, dann freut man sich so sehr.
Ja, Musik ist sowieso immer.
Ja, das ist es ja.
Musik ist immer die große Magie.
Na,
das stimmt.
Ja.
Bist du auch bei Trink doch eine mit, wenn du das in der Kneipe singst oder am Fastelovend, bist du, ich bin da sehr streng.
Ach, wirklich?
Muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja.
und bin und verbiete den Leuten immer zick, zick, zickerem.
Gut, das finde ich ganz gut.
Da bin ich nicht mit einverstanden.
Das verstehe ich total gut. Ich würde mich auch dran halten. Aber dann, was machst du dann, wenn dann trotzdem zick, zick, zickerem
ja, das, ich toleriere das, aber ich heiße es nicht gut.
Ja, also ich also los mal singen und so Sachen, ne? Ist das eine eigentlich ganz schöne Sache. Man muss Bock drauf haben. Ja. Manchmal ist es auch albern und man merkt auch, wie viel schlechte Sessionen wir schon hatten, oder? Also es ist auch wirklich, wirklich wie so ein Konzert, das nicht enden will.
Ja, ich gucke ja immer.
Hey, Rud und Wies, Dom, also Dringe, Raff und runter. Ja, also ja gut, ja, das ist wirklich sehr schön. Also das ist dann auch manchmal endlich.
Ich habe ja auch mal, kölsche Musik gemacht. Ich habe mal eine Single gemacht auf Kölsch. Wir haben uns als Band Stussdämpfer genannt.
Und das ist noch ein Untertitel.
Und das Lied hieß, ich bin ein Mülltüt. Ich bin ein Mülltüt und nach dem Zuchter bin ich voll.
Oh, guck mal.
Das war schön, das hat Spaß gemacht. Und da haben wir eine B-Seite gemacht, die hieß Ming-Friese-Strauß. Im Schatten des Doms, hier ist es hetz zwar jahtes, aber nicht für umsonst. Ist das nicht schön?
Was du alles für Karrieren machen könntest.
Ich hab dann, wir mussten das ist doch
der helle Wahnsinn.
Wir mussten die nochmal neu aufnehmen, weil ich habe nämlich gesungen, ich bin eine Mülltüte. Und dann kam der Rat, der Verein für uns kölsche Sprach, hat gesagt, das heißt aber, ich bin ein Mülltüte. Habe ich richtig Ärger bekommen.
Aber warum? Es muss doch inne. Ich bin eine Mülltüte. Wieso ist das falsch?
Ich bin ein Mülltüte.
Aber die Tüte ist doch immer noch die Tüte, auch auf Kölsch. Nein, ja, ein Tüte.
Das ist ein Tüte.
Das ist ein Tüte.
Ja. Ist nicht in der Tüte.
Sarens, und ich hätte noch eine Frage jetzt. Seitdem wir hier sitzen, fangen wir beide ganz hart an, hier rheinisch zu intonieren.
Da sind wir Enabler sozusagen, gegenseitig Enabler.
Wirklich, ne? Ja. Man zieht sich richtig runter. Meine da rein in den Kölner Sumpf. Ja. Meine Kommilitonin aus der Schauspielschule, Beate Bohr, schöne Grüße gehen raus.
Schöne Grüße.
Die hatte ich ein paar Jahre nicht getroffen. Und dann war die so regelmäßige Schwangerschaftsvertretung, das ist übrigens der Smack, meine Damen und Herren, der jetzt hier ein paar Geräusche macht und sich auch beteiligt am kölschen Gesang. Die hatte ich ein paar Jahre nicht gesprochen und wir hatten uns also hochdeutsch verabschiedet zuletzt.
Ja.
Und dann rief die mich an und sagte,
also niedersächsisch hochdeutsch.
Die kam aus Leverkusen.
Alles Gute,
also
auf Wiedersehen.
Genau,
oder?
Also wir hatten ja eine hochdeutsche Grüßen. Sprechausbildung genossen gemeinsam. Sie kommt ursprünglich aus Leverkusen, also es gab jetzt keinen Grund. Und ja genau, die war irgendwie von der Schelsig, die Beate. Aber wir hatten immer Hochdeutsch mitten, unseres Wissens in der Schauspielschule Hochdeutsch miteinander gesprochen. Und dann rief die mich an und sagte, Annette Liebschön, es ist so und so. Und ich dachte, Beate. Und dann hatte die durch diese Dauerschwangerschaftsvertretung in der Stunksitzung einfach sich so ein Kölsch angeeignet und sprach plötzlich Kölsch mit mir. Das war so ein lustiges Telefonat. Und als wir uns dann wieder trafen, dann war das auch wieder vorbei. Wir haben so gelacht. Ich habe das erst gar nicht gemerkt, habe mitgemacht. Und dann habe ich gesagt, sag mal, Beate, was ist denn los jetzt hier? Wird jetzt hier voll abgekölscht. Das haben wir aber anders gelernt. Ist richtig witzig, es geht schnell.
Aber sie ist so gebürtige Leverkusenerin. Also
ja, wenn ich jetzt hier säße, würde mir wieder erklären.
Ist man ja schon rheinisch gefärbt, wenn man aus Leverkusen kommt.
Ja, aber trotzdem, wir haben ja enormen Wert darauf gelegt, zwischen 1993 und 97 auf gar keinen Fall so zu sprechen. Ja. Was soll das?
Meine Mutter hat auch mal, ich habe dann in der Schule auch immer ein bisschen angefangen, Kölsch zu sprechen. Meine Mutter hat immer gesagt, hör auf, ich will nicht, dass du Dialekt sprichst.
Das war genau so.
Fast. Aber sie wollte immer, dass sie kam, also kam auch aus Wesseling, ich bin in Wesseling aufgewachsen. Sie ja auch irgendwie und sie wollte. Sie hat ihre Ausbildung hier in Köln auf der Schildergasse gemacht.
Als was?
Schaufensterdekorateurin.
Nein, das ist ja wirklich, also das ist ja Kaufhaus, literarisch, finde ich das.
Ja, im Kaufhaus, das gab es ja auch schon lange nicht mehr. Das war da, wo der Telekom-Laden ungefähr ist. Da gab es noch irgendwie so ein Kaufhaus früher.
Ja.
Und da hat sie hat gesagt, war total ätzend. Der Ausbilder war so ein tierischer Arsch, der auch immer die Weiber angetatscht hat und so.
Im Schaufenster am besten noch.
Und da hat sie gesagt, da sind sie in der Mittagspause in der Altstadt immer Sauerbraten essen gegangen. Vom Pferd und der hieß immer Trapp Trapp.
Hätte gerne einen Trapp Trapp mit extra Pommes.
Sauerbraten mit Pommes.
Und deine Mutter lebt da noch?
Nee, also meine Eltern sind dann nach Wesseling eben gezogen zusammen. Mein Vater ist hier in Köln aufgewachsen und dann sind sie in Wesseling zusammengezogen, haben ein Haus gebaut und ich bin das jüngste von 4 Kindern. Und zwar irgendwie alle großgezogen, dann meine 3 älteren Geschwister. Ich bin auch 10 Jahre nach denen gekommen, ich bin so ein Nachzügler noch. Und als wir dann alle aus dem Haus waren, hatten die auch keine Lust mehr. Und dann sind sie so rumgezogen und jetzt leben sie mittlerweile in der Eifel.
Kannst du mir erklären, ich war aus Versehen, bin ich das ist, interessiert halt natürlich wirklich gar keine Sau, was wir hier sprechen. Aber das ist mir ein bisschen mittlerweile auch.
Das ist einfach ein Genuss, uns zuzuhören.
Also ich musste von der 555 runter. Ne?
Ja, das ist
ich
ja wollte die erste zum Bonner Autobahn, Verteiler. Die allererste Autobahn Deutschlands.
Ist das so? Ah, jetzt endlich gibt es wieder ein bisschen gebaut. Sachwissen.
Ja, der Adenauer.
Der Adenauer hat tolle Sachen gemacht.
Würde man behauptet, Hitler hätte die Autobahn gebaut, aber die aber erste war, Autobahn hat der Adenauer
gebaut. Das hat gar nicht der Hitler alles gemacht. Der Konrad Adenauer hat auch den Forstbotanischen Garten
und,
gemacht in Köln.
Wusstest du, das ist einer meiner liebsten Funfacts überhaupt. Konrad Adenauer war als Kind bei der Eröffnung des Kölner Doms.
Nein!
Das ist, da kapiert
als,
man erstmal, wie oh Geschichte funktioniert.
Oh mein Gott, als
ist
er nach 800
krass?
Jahren fertig
ja,
wurde,
ja.
war der dabei, der
ja,
kleine Conny?
Da war der fünf oder
Melance
sechs oder so.
Der Conny in Köln.
Ist das,
das
nicht der Wahnsinn?
Das gibt's doch nicht. Ja. Toll.
Da platzt mir das
Jetzt
Gehirn,
plötzlich haben wir sie alle wieder zurück, die Hörer. Ja, weil das ist natürlich wirklich, das will man wissen. Und dann hat der Adenauer dafür gesorgt, dass um die ganze Kölner Innenstadt dieser grüne Gürtel angelegt wird, ne? Das hat er alles so gemacht. So, zurück zum Start. Wesseling.
Ja.
Ich musste also von der 555 aus Stau- und Unfallgründen oder irgendwo eine Baustelle war da, musste ich Wesseling abfahren und fahre so Wesseling Downtown über irgendwie und bin da falsch abgebogen. Und da sehe ich, dass Ulrike Meifert.
Ja. Stadion.
Ja, da, also wenn ihr den jetzt hier mal nicken sehen könntet, den Kollegen. Das ist das wie
ist
die
größte Star
Schwebebahn in Wuppertal, ist das bei euch?
Das ist nach mir der größte Star aus Wesseling.
So, jetzt haben wir nämlich das Problem. Die ist aus Wesseling und ich habe, da möchte ich mich jetzt hierfür entschuldigen, kann das sein, dass die Ulrike Meifert trotzdem bei uns auf dem Rodenkirchener Gymnasium war? Deshalb erzählt habe, jahrelang, die kommt aus Rodenkirchen.
Da kann gut sein, viele Wesslinge sind in Rodenkirchen aufs Gymnasium gegangen.
Weil in Wesseling.
Weil in Rodenkirchen war auch die Gesamtschule.
Auch.
Ja,
und in
auch
was gibt es? In Wesseling gab es nichts.
Doch, ein Schulzentrum.
Mhm.
Aber manche wollten da nicht hin. Und die Ulrike Meifert, die Eltern von der, haben genau gegenüber vom Schulzentrum gewohnt. Da war so ein Reihenhaus und da war genau der Eingang zum Wesslinger Schulzentrum.
Und diese Sportanlage, war das Schulzentrum oder ist das wieder was anderes?
Das ist
nach
ihr.
Ah, okay, alles klar.
Die ist neben dem Schwimmbad, die ist woanders.
Die ist jetzt ein bisschen marode. Oder? Vertue ich mich?
Also,
nee.
Nee,
ich habe es nur von außen gesehen.
Die Spielervereinigung
Wesseling-Urfeld.
Das heißt, zu meiner Zeit hieß das auch noch nicht Ulrike Meifert-Stadion. Das heißt erst seit, irgendwann in den Nullern oder so.
Meinst du, alle wissen, wer Ulrike Meifert war?
Ich hoffe es. Also,
ja.
Ist doch,
kann man googeln, ne?
Ja, eben.
Das ist wirklich, also,
für
okay,
Wesselinger
das müssen wir
ist
jetzt
das,
nicht.
Ist das eine wichtige
Frau. Für uns ist das auch klar. Ja. Okay.
Ich hoffe ja, dass ich irgendwann zu einer Ehrenbürger, wenigstens Urkunde von Wesseling schaffe. Das ist so mein erklärtes Ziel.
Ah, genau. Was ist denn, wenn du da bist? Musst du dann da immer was machen? Gehst du
ich
dann
war
da
seit
in der Meierschen was? Echt nicht.
Ja, nee, aber könnte man mir doch trotzdem geben.
Ja, und du wirst nicht mal gefragt von den Wesslingern, ob du da irgendwas machen kannst?
Nee, ich würde würd zum Beispiel sofort in der Stadtbücherei Wesseling sofort lesen.
Das ist ein Klassiker. Das mache ich demnächst zum Beispiel auch wieder
in Wesseling?
Nee, ich mache das ja in Rodenkirchen. Ah, ja. Ich komme ja nicht aus Wesseling.
Könntest du auch in Wesseling machen?
Ja, kann ich. Klar, man kann halt. Ich muss übrigens schon wieder los. Tschüss, alles Gute. Ich habe noch eine Autobahnteilstückeröffnung. Du verzeihst. Das ist halt das Blöde, wenn man jeden Scheiß auch mitmacht. Ne?
Ja. Aber Rodenkirchen ist auch Rodenkirchen. Das muss man ja diesen Leuten erklären, die nicht aus Köln kommen. Hat ein bisschen Kohle.
Ja, das ist die Rodenkirchener Riviera, nennt man das.
Ja.
Das ist, da lacht er schon wieder.
Also,
nein, das
so
ist wirklich
aber nur
Leute, das ist wunderschön. Ja, nur wir nennen das so. Darf ich jetzt, können wir danach mit dem kölschen Zeug aufhören, aber mein bestes Erlebnis an der Rodenkirchener Riviera geht so, das ist schon wirklich Jahrzehnte bald her, 15, 20 Jahre, wo diese Hochwassermauer endlich fertig wurde, die jahrelang gebaut wurde. Und dann steht neben uns so ein altes Pärchen, alte Dame und ihr Mann, auch so eine gut situierte Rodenkirchener, und die gucken auf diese Mauer und du merkst, die leben da wirklich seit 230 Jahren.
Ja.
Und dann irgendwann schüttelt sie so den Kopf, ne, so ganz langsam und guckt, so, jetzt ist
laut,
da draußen, ist
draußen
auch noch was los.
Ich könnte mal das Fenster zumachen, aber dann...
Naja, nee, komm,
ja
das
so
geht
witzig.
Ja immer vorbei. Nee, ja. Genau. Ja, eben. Ist ja ein Hörspiel auch, ein Stück weit. Und dann schüttelt sie so den Kopf, so mag, also, und du merkst es in dem Kopfschütteln, was soll der Quatsch?
Ja.
Und dann sagt er auch, guckt sie so an und nickt sie so an, während sie den Kopf schüttelte. Und dann vergehen bestimmt nochmal 8 Sekunden und dann sagt er, das ist Quatsch. Wasser sög sich, singe wenig. Wasser ist unberechenbar.
Ja. Das ist doch schön.
Das ist toll.
Das ist kölsche Philosophie.
Das ist kölsche Philosophie.
Ja.
So, komm. Also, mein Gott, das ist wirklich. Sollen wir das kurz knicken mit Köln oder wir streifen das einfach?
Wir streifen das.
Es ist ja die Köln-Edition.
Ja, ich fürchte auch, dass wir immer wieder da aus Versehen landen werden bei diesem Thema.
Ja. Was sollen wir machen?
Weil wir da eine gemeinsame Leidenschaft haben. Aber kommen wir mal zu dir.
Ach Quatsch, das ist doch auch immer so ein Quark. Ne?
Wir sind doch den Quark. Du bist doch da.
Ach so. Ja, gut.
Ne. Ja, du bist in Köln aufgewachsen und erstmal würde ich gerne wissen, wie du bei der Schauspielerei gelandet bist. Also ist das was du schon sehr früh im Fokus hattest? Also, weil ich wollte Schauspieler werden, als ich ungefähr 5, 6 war, da war das ein Traumjob für mich. Und dann, als ich 17 war, kam ich zum Fernsehen und dann war ich leider nicht mehr imstande zu schauspielen.
Weil du von der Moderation völlig verhunzt.
Total, wirklich.
Ah, wirklich, ja. Wirklich. Ist
ich
das hab, so?
Ich habe vorher Theater gespielt, ich habe in Bonn Theater gespielt, im Theater der Jugend.
Das ist ja interessant.
2 Jahre lang, so mit 15, 16 und mir war klar, okay, ich mache die Schule fertig und dann, ich wollte unbedingt an die Folkwangen, dann würde ich mich in Essen bewerben und dann so. Das war so mein geplanter Weg sozusagen. Und dann kam ich mit 17 zum Fernsehen und habe dann da, ist mir immer leicht gefallen, habe da moderiert und so. Und dann kamen auch wieder so Rollenangebote. Und dann hatte ich meine erste Rolle, war ich mega aufgeregt, war in so einem ZDF-Krimi, aber zusammen mit Jürgen Vogel und Sophie Reuss, die ich beide super fand schon damals.
Bumsti.
Es war Mordkommission, glaube ich, hieß die Reihe. Und die Regie hat Matthias Glassner geführt bei der Episode.
Guck mal, das ist aber kein schlechter erster Gig.
Absolut, fand ich auch. Und dann habe ich das gespielt, hat tierisch Spaß gemacht mit Jürgen, mega witzig und so. Da kam gerade Ich will frei sein von Xavier Naidoo raus und dann Jürgen und ich.
Und Jürgen wahrscheinlich gerade Kleine Haie gedreht, oder?
Ja, das war schon ein bisschen später. Also er hatte, ich glaube, so Sexy Sadie hat er auch schon gemacht und so.
Okay.
Und dann haben wir in den Drehpausen immer das Video nachgespielt zur Belustigung des ganzen Teams. Ich bin dann immer so drehend um ihn rum, wie Schwester ist in dem Video um Xavier. Also wir haben tierisch gelacht. Habe ihm dann zum Abschlussfest habe ich ihm die CD geschenkt und unsere Köpfe draufgeklebt und so. Das war dann mein Abschiedsfestgeschenk für Jürgen. Also es war super, ne? Hat total Bock gemacht und so. Dann kommt das raus und dann denke ich so, oh, guck ich mir an und so, ne? Lief das im Fernsehen. War ganz aufgeregt und guckt das und denkt dann so, ja, schon cool, aber stimmt doch irgendwas nicht, was ist denn da? Hä? Und dann habe ich gemerkt, ich wurde synchronisiert. Weil sie noch irgendwas retten mussten.
Okay, Nils, aber pass auf, das kann ich jetzt leider auf keinen Fall so stehen lassen. Wir kommen nämlich jetzt erstmal zu dir. Weil das ist ja wirklich hochinteressant, was du gerade erzählst. Das heißt, du wolltest eigentlich Schauspieler werden, hattest einen Plan, du hast super moderiert, du hast Viva-Geschichte geschrieben und dann ist das anders gegangen. Und offensichtlich verbunden, aber mit einem kleinen Trauma. Weil ich weiß, dass sowas, du hast das nicht vorher erfahren, wie du gerade schon beschrieben hast, okay. Weil das habe ich nämlich ganz, also das ist natürlich witzig, das ist als Anekdote super, aber das ist natürlich ein Grund vermutlich, warum da ein Cut passiert ist.
Ja, es wurde da gebrochen.
Oh Gott, wirklich krass, ne?
Es ist
ein Ding.
Ich habe ja nicht drunter gelitten, weil ich habe ja dann weiter moderiert und so, deswegen war das okay, aber es war schon, es hat diesen Traum nachhaltig verstört. Mhm. Weil, wie du sagst, es hat mir ja keiner Bescheid gesagt, dann hätte ich es ja noch ganz anders aufnehmen können, man hätte sich ja so Halbseiten dafür entschuldigen können im Vorfeld, zu sagen, hey Nils, pass mal auf, wenn du das siehst, ne? Wir mussten nicht synchronisieren, und man hätte sich ja sogar eine Ausrede einfallen lassen können. Ja, der Ton war da scheiße, was auch immer, ne?
Total.
So, aber dass das dann ohne Ansage passiert ist und ich das dann so ich glaube, ich hatte sogar irgendwie meinen Bruder oder Freund oder so dabei bei der Ausstrahlung und so.
Das ist ganz schlimm. Und es ist eigentlich gar nichts Schlimmes passiert, ne? Du hattest einfach eine erste Filmerfahrung und dann haben die gesagt, nee, das ist vielleicht zu speziell und sprachlich noch nicht so geschliffen, wie wir uns das jetzt gewünscht haben. Also, es ist eigentlich gar nichts Schlimmes passiert, aber bei dir ist es sozusagen ein absoluter Cut, okay, das mache ich auf gar keinen Fall,
dann
mache ich jetzt erstmal das andere.
Genau.
Und etwas, was aber, weil es mit einem großen Traum verbunden ist, natürlich super lange bleibt.
Eine Rolle habe ich, glaube ich, noch gespielt in so einem RTL-Film, aber es war dann auch alles, ich fand das dann alles nicht mehr, ich habe gedacht, ich kann das einfach nicht mehr. Und jetzt aber mittlerweile, jetzt ist ja sehr viel Zeit vergangen, ich habe sehr viele andere Sachen gemacht und mach die auch alle gern, aber jetzt, ich merke, dass ich so langsam auch wieder so ein bisschen Lust kriege. Also ich habe noch im Regiestudium, da haben wir uns ja kennengelernt, als ich in München Regie studiert habe.
Oh, das war sehr schön.
Und da habe ich dann auch nochmal so ein bisschen mitgespielt in so Filmen von Kommilitonen, wenn da irgendwer gebraucht wurde. Und dabei, ich habe dann auch gemerkt, dass ich da richtig verkrampft war. Also ich habe das da auch nicht mehr irgendwie locker oder cool hingekriegt oder so. Aber so, ich merke jetzt, dass ich so vor allem lustigerweise wieder mega Bock hätte auf Theater. weil ich da auch so angefangen habe. Und weil ich da irgendwie mich auf eine Art, also ich fühle mich auf der Bühne einfach total sicher. Ich tue ja auch einen Podcast und Bühne ist ja für mich keine fremde Erfahrung oder so. Und ich mag den Gedanken, da was Reproduzierbares
voll
zu machen.
Ich habe auch das Gefühl, dass du, also ich bin ja deine ich folge
Beraterin.
Dir, ich bin ja nicht deine Beraterin, sondern folge dir ja sozusagen ein bisschen und krieg immer so mit, was du gerade machst, weil du ja auch echt auf eine sehr unterhaltende Weise Leute daran an deinem Leben teilhaben lässt. Da macht zum Beispiel für mich Instagram Sinn, weil da freue ich mich immer. Ja. Ich freue mich, wenn du Kölner Beiträge machst. Ich freue mich, wenn du irgendwelche Sachen zu politischen, wenn es dir, wenn es, also ne, so, das, du bist zum Beispiel jemand, wo ich mich immer freue, wo ich sage, wir sind ja gar nicht befreundet, aber ich kriege ganz viel mit. Ich kriege aus deinem privaten Leben was mit, aus deinem öffentlichen Leben und dein Werdegang. Ja. Hat man wirklich das Gefühl, und da soll mir noch mal einer sagen, asoziale Medien sind nur scheiße. Ich habe das Gefühl, ich habe viel begleitet, weil man dann einfach was weiß, was man sonst niemals wüsste.
Ja, so, schön,
und weil mich das unterhält und weil mich das freut oder weil ich da was mitfühle oder so, ist man so dabei. Und dann denke ich, ja, die Alternative wäre, dass wir uns gar nicht sehen.
Ja.
Ne, das haben wir ja super hingekriegt die letzten 20 Jahre, seitdem wir uns in München halbwegs kennengelernt haben.
Stimmt,
und, so. Und das wirklich, also das, da merke ich das immer so dran. Ich habe das Gefühl, du fühlst dich pudelwohl in deiner Haut. Ne? Ich habe das Gefühl, du bist genau da. Wahrscheinlich hätte dir irgendwann auch deine Art und Weise, Dinge ganz besonders speziell zu betrachten, bei der Schauspielerei unter Umständen im Weg gestanden, weil dir immer eine Autorenschaft und dies und das, das widerspricht sich natürlich alles gar nicht, aber bei so einem Berufsbeginn wahrscheinlich schon.
Ja.
Also ich bin wirklich auf die Weide und bin nur losgaloppiert, ich habe nur gespielt.
Ja.
Und da will ich fast sagen, und bei mir sind diese ganzen Sachen, die du jetzt so beschreibst auch, und neue Räume erkunden und so, das kam bei mir alles erst viel später. Ich war erst mal 5 oder 10 Jahre nur mit dem Spielen beschäftigt.
Ja.
Egal was. Also auch völlig belämmert. Das
aber,
war
das, aber war das eine bewusste Entscheidung? War das eine bewusste Entscheidung?
Nee, ich kam gar nicht zu was anderem.
Ja.
Und ich glaube, du bist immer so, dass du, dann ist da ein Text, dann sagst du, ja, aber da fehlt noch das und fällt dies und so.
Ja.
Weil das sozusagen dein so wie ich dich von mit ein bisschen Distanz so sehe, dass du immer sofort Kopf einschaltest und sagst, ach, wo ist der Mittelteil, wo ist der Schluss, wie kommen wir hier raus? Ist, ne? So.
Ja, ja.
Das ist ja auch vollkommen richtig dramaturgisch, aber das ist eben der Blick eines Dramaturgen auf Themen. Das hat ja auch viel mit Moderation und so weiter und einer Inszenierung eines Tages und wenn du moderierst und so weiter und so fort. Du hast ja immer eine Mini-Geschichte, die du von A bis Z erzählst. Das heißt, du musst immer drauf schauen. Und wenn du dich reinbegibst in die eine Figur, dann hast du keinen Blick drauf. Also zumindest nicht zu Beginn, ja?
Also
so, das war, und das kann ich ja nur in so einer Art Retrospektive sehen, dass ich damit so beschäftigt war mit der Findung dieses Charakters oder dieser Rollen, dass ich gar nicht auf diese Idee gekommen wäre. Ich hätte zwar immer gesagt, irgendwas ist noch, glaube ich, komisch an der Geschichte. Kann da jemand nochmal gucken, was da fehlt?
Ja.
Klammer auf, die Geschichte ist scheiße. Hier stimmt es hinten und vorne nicht. Aber ich hätte dann mal so ganz so, also irgendwie, ich weiß auch nicht, es spielt sich nicht so leicht. Aber mehr hätte ich nicht gesagt, weil ich das immer nur intuitiv so gepackt hätte.
Ja.
Weil ich so beschäftigt war mit dem Spielen. Und dadurch, dass dieser Move bei dir gar nicht erst passiert ist, ich glaube, das hat mehrere Gründe,
klar,
da war ein Event-Trauma, ich werde synchronisiert, aber gleichzeitig natürlich auch eine Neigung, Sachen zu sezieren.
Mhm.
Du fuchst dich ja auch krass in Themen so rein, in Sachthemen.
Mhm.
Ich glaube, das ist dann auch nochmal 50%, ne?
Ja.
Warum das vielleicht irgendwann gekommen wäre, die Frage, bist du reiner Spieler?
Aber hat dich denn die Zeit, wo du dann einfach auch alles gemacht hast und alles irgendwie so gespielt hast und weggespielt hast oder was dir irgendwie angeboten wurde, irgendwie gemacht hast, also diese 5 Jahre, von denen du sprichst, hat dich das, also 2 Fragen eigentlich, hat dich das so geschliffen als Schauspielerin, dass du sagst, danach konnte ich dann sehr befreit spielen, weil ich dann sehr genau wusste, wo es lang gehen soll, beziehungsweise was ich kann, was ich nicht kann, was ich machen will, was ich nicht machen will, und ist das, bedeutet das, so wie du es jetzt beschreibst, dass Schauspielerei auch verbunden ist mit einer gewissen Lust, Neigung, wie auch immer man es nennen will, zu so einer Art Kontrollverlust, weil man, wenn man die eine Figur spielt, sozusagen auch die Kontrolle über die Handlung der ganzen Geschichte abgeben muss und sich quasi nur auf die Figur konzentrieren muss.
Also ich glaube, es ist beides und vor allem ist es meine subjektive Betrachtung. Das ist so wie wenn du dich mit anderen Moderatoren vergleichst oder so, ne, die deinen Beruf machen oder Regisseure. Alle machen den Beruf völlig anders.
Ja,
und alle haben auch eine andere Auffassung.
Ja.
Das ist ja auch irgendwie das Geile.
Das
jemand anders würde was anderes erzählen. Ne?
Aber wir sind jetzt hier bei der Annette Frier Masterclass.
Wir sind bei der können wir ein bisschen Ruhe haben? Wir machen das Fenster doch zu. Nicht, dass es stört, es ist nur ein Stück weit irritierend. Ja. Also, bei mir ist es wirklich so gewesen, ne? Ich kann das, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, jetzt plötzlich, also als ich die ganze Wiese abgaloppiert bin, ja, und dies und das und das, nochmal dahin, und das ganze Gras einmal gefressen, dann ist das wieder gewachsen, nochmal gefressen, habe ich gedacht, was ist denn da eigentlich auf der anderen Seite? So, also da, so war das bei mir, ja.
Was
also
ist denn die andere Seite? Was ist denn die andere Seite?
Die andere Seite ist beispielsweise
so gezielt Rollen auswählen, oder?
Ja, überhaupt mal, das meine ich mit Blick hoch. Also ein Blick überhaupt über die restliche Landschaft und nicht nur das, wo du dich gerade bewegst.
Ja, verstehe. Mhm.
Also überhaupt mal einen Platz zu schaffen, wo man merkt, ach, wie lustig, ich bin gar nicht alleine auf der Welt. Es ist auch unfassbar.
Ein Privileg der Jugend, muss man ja sagen.
Ja, ein einziger Kreis um dich selbst. Vielleicht ist es auch eine biologische Sache. Das kann natürlich auch sein, dass du zwischen 20 und 30 erstmal wirklich so krass mit dir beschäftigt.
Glaube ich total.
Ja, wahrscheinlich ist das so, ne? Ja, Pubertät sowieso.
Ja.
Und dann kommt eben dieses Ding, was mache ich, was will ich, wer bin ich und so weiter. Und du bist ja nur damit beschäftigt. Und da fand ich natürlich die Schauspielerei einen sehr guten Ort, um das irgendwie auszu... Aber jetzt bin ich schon wieder abgeschwifft.
Entschuldigung, ich lenke schon
mal ab. Da, so funktioniert das nicht mit unserer Masterclass. Na. Wirklich nicht. Sondern was
ich höre dir jetzt mal zu.
Ja, pass auf, ich versuche das jetzt einmal zu beschreiben. Also das eine ist, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass mich dieser dramaturgische Blick, nenne ich den jetzt mal, also ein Blick, der nicht nur mit meiner Figur, mit dem Film, sondern einfach, warum machen wir den Film? Warum machen wir den Film beispielsweise? Da habe ich erst mal 10 Jahre gebraucht, bis ich mir die Frage gestellt habe. Als die aber dann im Raum war, habe ich die nie wieder weggekriegt.
Ja.
Seitdem, meine erste Frage ist, warum möchten Sie diesen Film machen? Ja. Wenn ich jemanden spreche und ein Buch gelesen habe und mir nicht sicher bin, ob ich es spielen will.
Ja.
Dann ist meine erste Frage, jetzt habe ich auch noch das verraten, schöne Scheiße, ich weiß jetzt der Nächste auch Bescheid. Was war nochmal der Grund, warum du diesen Film machen willst? Und wenn ich dann merke, okay, es gibt keinen, da ist einfach jemand, der gesagt hat, dann weiß ich schon, oh, tschüss, alles Gute. Da bin ich die Falsche, weil ich habe nämlich beim Lesen auch nicht gemerkt, warum wir es eigentlich machen.
Ja, verstehe.
Und wenn sich das jetzt nochmal doppelt, also dann bin ich wieder weg. Und das meine ich mit einem Unterschied von überhaupt mal über einen eigenen Tellerrand gucken.
Mhm.
Das hat bei mir ein paar Jahre gedauert. Und da weiß ich, dass Leute, die ich kenne, schätze, mag, von Anfang an immer so wahnsinnig kritisch auch waren. Nein, das kann man nicht spielen, das ist so und das ist dieses so. Und ich bin da immer relativ naiv rein, habe dadurch wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt, also im Spielen. Man kann das auch wirklich, wenn ich mir das jetzt manchmal angucke, denke ich, was ich alles für Komödien gespielt habe zum Beispiel, ne, was ja so ein bisschen mein Fachgebiet geworden ist. Das ist so, wie, das muss man sich vorstellen, wie so ganz stoisch immer wieder Vorhand. Immer wieder Vorhand.
Ja.
Immer so wie ein Profi-Tennisspieler, der, ich habe mal Tennis gespielt und habe dann mit 15 meinen Schläger zerstört und nie wieder gespielt.
Ich war im Tennisverein.
Ehrlich?
Ja. Und dann mein liebstes, es gab einen Trainer, der war mein liebster Trainer, weil der kam immer wenn der kam, war der immer verkatert. Und dann hat er sich an den Rand gesetzt und gesagt, okay, ihr spielt Turnier, Gewinner kriegt eine Cola. Dann,
sehr gut.
Und dann hat er sich eine Hand drüber in den Kopf gehangen und dann haben wir Turnier gespielt.
Und der Kasten Cola war schon leer, als der Gewinner vom Platz kam.
Hab ich viel gelernt.
Genau. Okay, dann bist du also im Bilde,
ja,
weil man versteht überhaupt nicht, warum eine Tennisvorhand, die im Prinzip mit demselben Tempo auf dieselbe Stelle kommt, plötzlich ins Netz geht.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Das ist also wirklich, das ist ja wirklich unfassbar.
Ja.
Da habe ich mich so drüber geärgert, über diesen Sport, und habe den deswegen auch irgendwann sein gelassen. Weil ich gesagt, ich reg mich so auf, dass ich den Ball nicht da longline. Ja, so. Und beim Spielen habe ich aber nicht den Frust sozusagen, den habe ich voll überwunden und bin dann einfach, ich habe gesagt, weiter üben, nochmal Timing üben, nochmal an dem Timing schleifen, nochmal, über Jahre. Und dadurch, dass ich so viel drehen und Theater spielen konnte, würde ich sagen, ist das auch wie so eine kleine, ja, das kann ich wirklich ganz gut.
Mhm.
Also ich kann das, ne? Ich weiß, wie man das spielt.
Mhm.
Dann, ne? So. Und das fand ich super interessant, dass es da wirklich wie so eine, wie es wirklich noch immer was zu lernen gibt.
Ja.
Und viele Leute sagen, ah, das habe ich schon mal gespielt, das interessiert mich jetzt nicht mehr, ich mache jetzt was ganz anderes, weil das langweilt mich. Ja, also ich brauche da Input und so.
Ja.
Und dann merkst du irgendwann, ja, klar, das kann man natürlich aufhören nach dem 150. nach der 150. Ballberührung. Aber hey, Fun Fact, ich mache es seit 4 Jahren und das wird jetzt langsam richtig geil.
Ja.
Ne? So, also das ist so, das war irgendwie das Schöne, was ich dann so, glaube ich, in diesen ersten Jahren so auch entdeckt habe. Und dann kam auch irgendwann ein Punkt, wo ich so dachte, ja krass, jetzt kann ich das. Jetzt bin ich fertig. Was natürlich null stimmt.
Mhm.
Ne? Weil da fängt ja dann sozusagen auch so ein kreativer Raum an. Je mehr du dann zulässt, umso differenzierter kann das alles nochmal werden, umso subtiler kann überhaupt auch ein Spiel sich dann nochmal gestalten und so, ne? Ja. Aber ich weiß auch nicht. Das ist dann was für die Schauspielklasse, die wir heute hier nicht machen. Aber es ist echt, dass man das bockt, sich damit zu beschäftigen irgendwie.
Es ist ja auch, ich finde auch, dass man, je älter man wird, man sagt ja immer, man wird so gelassener. Das stimmt bedingt, finde ich. Ja, teilweise. Mhm. Aber was ich so bei mir erlebe, ist, dass ich für die Dinge, die ich tue und die ich tun kann, vor allem, also wir sind ja auch als Selbstständige immer irgendwie, haben unsere Struggles und warten auf neue Jobs oder so. Und ich habe gemerkt, dass ich im Gegensatz zu meinen 20ern, wo ich sehr viel als selbstverständlich logischerweise wahrgenommen habe, jetzt so eine viel größere Dankbarkeit für alles, was ich machen kann und darf und dass ich so viel machen. Weil ich mache ja auch so viel unterschiedliche Sachen.
Ja, das ist toll, ne?
Ich kann das alles ausprobieren und machen und irgendwie funktioniert. Ich kann das viel mehr genießen, als ich das früher konnte. Irgendwie. Das ist auf jeden Fall ein Zugewinn, finde ich.
Ja, das ist genau, das ist immer so schwierig, darüber zu reden, weil man so ganz schnell in so einem das wird so alles so still. Ne? Man sagt so, ja, guck mal, wie toll ist das? Ja. Ich habe irgendwann den Traum gehabt, genau wie du mit 5 oder 6, dass ich diesen Beruf machen will. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, woher das kam. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe mich irgendwann hingestellt und habe gesagt, ich werde das machen.
Das ist anscheinend angelegt.
Ich weiß nicht. Ne? Ich weiß nicht, was.
Das nämlich
was,
auch nicht.
Ja, es gab keine Hinweise. So, ne? Okay, eine irre Familiengeschichte vielleicht. Irgendwo muss auch alles hin. Wahrscheinlich habe ich das gespürt. Hier muss irgendwo diese ganze Quatsch muss irgendwo hin. Das kann ich auf gar keinen Fall auf so einem Flur erledigen, wo ich jeden Tag in dieselbe Tür rein muss und am Ende sitzt da noch einer, wo es nicht funktioniert. Ja? So, das wird schwer, das wird eng. Also vielleicht auch aus Fluchtgründen. Ne? Es ist wahrscheinlich auch ein Eskapismus oder so. Ne? Und jetzt, aber wie du auch sagst, ich bin so dankbar, dass dieses Spielfeld, was ja letztlich das Leben vermutlich auch ist, dass man das sogar machen darf mit diesen 10 Stunden pro Tag, ja, die man sich mit diesem Beruf beschäftigen darf. Ja. Also, dass du den Rahmen im Rahmen noch machen darfst. Ja. Also, das stimmt. Und da ist aber dann gar nicht viel zu sagen, sondern das ist wirklich nur Fresse halten. Jesus, Maria und Josef. Danke sehr.
Ja. Du hast ja dann, also nachdem dieser Entschluss gefasst war von dir, Schauspielerin zu werden und sich ernsthaft damit zu beschäftigen, hast du ja Schauspiel studiert an der ältesten deutschen privaten Schauspielschule hier im Theater der Keller. Ja. Und ich glaube, also als Kölner kennt man das, aber ich glaube, jeder außerhalb Kölns denkt, Theater der Keller.
Naja, Nomen est omen.
Ja.
Ja, ich denke mal, die haben sich auch ein paar Mal geärgert. Wie konnte das passieren? Wieso heißt das Kind Achselschweiß? Was ist denn hier los? Ja, also wirklich, den Leuten den Witz auf dem Tablett zu servieren. Ne? Genau, das war mein erster Versuch, aus Köln wegzukommen. Und
an der Kölner Schauspielschule, oder?
Ich bin dann an der Kölner Schauspielschule gelandet, weil ich ein Engagement am Kölner Schauspielhaus hatte.
Naja.
Und dann eigentlich wäre meine Runde
also
weitergelaufen.
Du bist quasi einen umgekehrten Weg gegangen.
Ja, irgendwie ja. Also ich hatte da einen Gastvertrag für die Kleinbürgerhochzeit mit der Regie Hannelore Hoger. Und dann habe ich gedacht, ja okay, dann muss ich auch in Köln zur Schauspielschule gehen, weil das sind ja irgendwie 50 Vorstellungen und das ist das nächste halbe Jahr. Und ich hatte da auch einen Platz sicher, aber das war nicht meine erste Wahl. Ich wollte natürlich entweder Volkwangschule in Essen machen oder Falkenberg in München. Ich war da auch in der Endrunde und in Berlin. Das ist auch so lustig, wenn man jetzt darüber redet. Ich kann das so abrufen, als wäre das gestern gewesen. Ich weiß, wie ich da gesessen habe. Ich kann jede Runde, jede Zugfahrt, alles abrufen, als wäre es gestern. Ich hab Amnesiestrecken in meinem Leben.
Ich auch.
Ich werde schon fast gesagt Jahrzehnte. Also jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Das wollen wir jetzt schon mal nicht übertreiben. Aber wirklich immer, dass ich sage, keine Ahnung, was 2014 war. Doch, das war das Ende von Dani Lowinski. Aber manchmal habe ich wirklich sowas, dass ich denke, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, ist weg. Es ist alles weg. Ich weiß nicht, ob es auf diesem scheiß Computer wirklich diese Information noch irgendwo gibt. Aber diese Zeit, die Vorbereitung auf die Schauspielschule, weil mir das so wichtig war. Ja. Jetzt sind wir wieder bei deinem Traum. Weil das ist etwas, das habe ich seit ich 5 war vorbereitet.
Ja.
Also irgendein Ding in mir hat gesagt, ich mache das. Ja. Ne? Und ich kann das alles abrufen.
Es gab damals so ein Buch von Rowohlt, das hieß Alles Theater für Jugendliche, wo so genau drinsteht, wie man Schauspieler wird. Und da standen alle Schauspielschulen drin mit Adresse und da stand auch drin,
richtig,
was man vorbereiten muss.
Dann hatte ich
muss
das auch.
So.
Ja, ich hatte auch so ein Buch. Hieß das Alles Theater?
Das hieß Alles Theater. Das war ein super Buch.
Und das Monologbuch, hattest du das auch?
Nee, ich hab mich auch schnell für meinen klassischen Monolog entschieden.
Und zwar?
Wilhelm Tell.
Ach, guck.
Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Mhm. Klassischer geht's ja nicht und ich fand's aber irgendwie ganz cool mit diesem Gebüsch verstecken und so. So, da ist ja was los.
Was wollen Sie denn beruflich machen?
Also
ich habe hier so ein Gebüsch verstanden. Das war so cool. Kannst du keinem erklären? Kannst du weglassen? Ich verstehe es natürlich.
Und dort der Holunderschrauch verbirgt mich ihm.
Das, ja. Und so schlimm, ja, aber so schlimm ist, es gibt nichts Schlimmeres, als in einem Monolog so tun, als ob man sich gerade hinterm Gebüsch versteckt. Weil es gibt natürlich kein, es ist halt alles super unwürdig. Ja. Monologarbeit ist sowieso so schlimm. Du spielst ja permanent Leute, die es nicht gibt. Und dann hinterm, auch noch sitzt hinter so einem Stuhl von der ZWF. Heißt nicht mehr ZWF. Ja. Auch nicht ZVA, du bist ja noch nicht mal in der Schauspielschule. Du bist ja noch nicht mal eine Abschlussprüfung. Ja. Sitzt halt vor irgendeinem Bürostuhl und spielst, dass das eine Tanne ist. Das ist alles so schrecklich. Und redest mit vier Leuten, die auch nicht da sind. Und es ist auch alles falsch gespielt.
Ja.
Weil man die ja immer woanders annimmt, weil sie ja nicht da sind. Und
weil man es ja auch selber inszenieren muss. Das ist ja,
und du kannst es ja auch noch gar nicht. Ja, also das ist ja auch ein Riesenproblem. Ja. Du kannst ja noch gar nicht spielen. Ah, da stünde er und da käme einer rein. Und jetzt würde ich noch mal gucken, wo ist er denn? Das ist also alles fürchterlich.
Man hat aber auch so, man hat ja auch so ein Gefühl, das muss jetzt auch besonders dramatisch sein, weil es ja. Theater ist. Und so. Dort, der Holunderstrauch verbirgt mich ihm. Weil es auch so eine dramatische Sprache ist. Und so.
Schrecklich.
Da hat man immer das. Da ist man, glaube ich, immer etwas auf 11 gedreht.
Ich habe mal die Helena, jetzt hier, wir gehen wieder Grüße raus an Sascha Schiffbauer, mit dem ich
schön,
auf der Schauspielschule war.
Du, ja. Magst du eigentlich, lass dich nur Leute mit Alliterationsnamen kennen?
Ja, Beate, ja, ja, genau, Bohr, absolut, ja, genau, es ist so.
Das ist Nils Nockelberg.
Ich wollte mich auch Annette Aria nennen, aber dann habe ich gemerkt, nee, cool. Das ist ganz schwierig. Das wird schwierig, wirklich, da musst du Fragen beantworten, die möchtest du nicht beantworten. Und wir haben eine Shakespeare-Collage gemacht und dann habe ich die Helena gespielt aus dem Sommernachtstraum. Oh, darf ich das erzählen? Ich glaube, ja. Also Saschas Mutter und die Großmutter waren da. Und das ist hier sind so richtige Südstadtpflanzen. Und die waren vorher selten im Theater. Und der Sascha hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich meine Mutter zu der Aufführung einladen möchte.
Ja.
Und wir, was? Was ist das denn? Du spinnst wohl, natürlich lädst du deine Mutter ein. Er sagte, ja, aber die ist immer so spontan. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, die zu aufführen. Und wir, du hast ja nicht mehr alle, jetzt, was soll das denn? Okay, also kurz erzählt, die Mama und die Oma vom Sascha, die ich übrigens beide sehr verehrt habe, die Mutter, die gibt's auch noch, die Oma ist, glaube ich, nicht mehr da. Und die waren zusammen in der Vorstellung. Und dann komme ich raus und habe halt einen Monolog, ne? Und ich spiegel mich im See und habe diesen Helena, bin so ungestalt, also die fühlt sich hässlich und ungeliebt, bin so ungestalt, dass sogar Bären mir den Rücken kehren. Und dann habe ich kurz überlegt, wie es weitergeht mit dem Text. So, und hat auch eben so eine peinliche Stille. So, und ich hatte, okay. Und dann kam auch irgendjemand schon von rechts rein, weil es sollte dann irgendwo anders hin überleiten.
Ja.
Da hat die Oma zur Mutter von Sascha gesagt, ich weiß nicht, was die hat. So hässlich finde ich die nicht. So hässlich finde ich sie nicht. Und dann, und der Sascha schon, oh, hinten, oh Gott, das war so süß. Und dieselbe Oma hat eine Viertelstunde später, vorm Black der Pause, als der Sascha dann, glaube ich, als Tybalt von Mercutio niedergestochen wurde, Romeo und Julia, da lag der Sascha dann auf dem Boden ne, und war tot. Und es kommt ein Black und Pause und da sagt die, du Mörder! Zum Johann. Sascha, Jung, flehe, ich helfe dir. Und dann kam der Sascha in die Pause und hat gesagt, ich hab's euch gesagt. Wir alle so voll betreten, weil wir konnten natürlich auch noch nicht so.
Das ist echt leid.
Es war auch wirklich hart, weil die waren so toll, aber die haben uns kommentiert da auch. Ne? Zu Recht natürlich.
Ja, aber da waren die auch wirklich richtig. Aber dann habt ihr ja sehr gut gespielt, wenn sie so sehr.
Die waren drin, ja, voll.
Wenn die so sehr drin waren.
Voll. Ja super.
Ich hab bei meinem ersten Stück, das ich gespielt habe in Bonn, Geheime Freunde, das hat auf so einem Jugendbuch basiert. Das hieß, glaube ich, Der gelbe Vogel oder so ähnlich. Da war ich sozusagen der witzige Sidekick der Hauptrolle, irgendwie so sein bester Kumpel, und das spielt so New York 40er Jahre irgendwie so.
Wie alt warst du?
15 oder 16. Irgendwie ja. So. Und dann war auch eine tolle Inszenierung und so, und ich hat irgendwie total Spaß gemacht, und dann gibt es so diese große Szene zwischen uns beiden, wo wir so vom Softball kommen und quer durch den Publikumsraum auf die Bühne springen und dann so uns so ein bisschen necken und so, und ich ärgere ihn so ein bisschen, und dann hatten wir so einen Hydrant auf der Bühne, wo wir so drauf sitzen, und dann gab es immer die Szene, wo ich dann sage, komm, wir setzen uns mal hin so, und dann setzen wir uns vorne an den Bühnenrand, und dann hole ich so zwei Zigaretten raus und gebe ihm einen und wir zünden die an, und er hustet sofort los und hahaha, ne, so die Jugendlichen, die rauchen wollen und cool sein wollen und so, blablabla. Und das war so die Szene. Dann war Premiere und dann natürlich auch irgendwie Saal voll, auch so meine Family, alle anwesend und so. Und dann kommt so die Szene, setzen uns vorne am Bühnenrand, ich gebe ihm eine Zigarette, nehme meine, zünd seine an, zünd meine an, nehme den ersten Zug. Und dann sind wir so eigentlich so, pusten wir so aus, so gucken so ruhig in den Saal. Und dann in dem Moment meine Mutter, Nils!
Oh Gott, wie schrecklich. Oh Gott. Warum? Aber warum hat sie das gemacht?
Die hat sich einfach erschrocken.
Wegen der Raucherei? Ist das wirklich wahr?
Ja.
Nein, oh Gott, gar nicht mehr. Oh Gott. Das sind die längsten 7 Sekunden deines Lebens gewesen.
Na, das war aber sehr, sehr schön.
Toll.
In die Stille rein, als hat auch keiner danach reagiert.
Oh nein!
Von Nils! Ah. Das war immer das Geile, weil wir sind immer hinten losgerannt, ne, mit diesen Schlägern. Haben so auf den Boden geklopft, dann ging die Musik an, dann kamen wir so in den Raum gerannt. Und dann hatten wir Gastspiel, ich glaube in Olpe, und dann haben wir das auch wieder gemacht, dann hinten geklopft, laufen los, halten uns so Lehrer auf. Nein, setzt euch auf eure Plätze. Das war auch, die haben gedacht, wir wollten mit Baseballschlägern die Bühne erobern.
Oh Gott, das ist lustig. Gut, okay, aber jetzt sind wir beim Thema Mütter. Und guck mal, weißt du, was meine Mutter, das war, glaube ich, vor Corona, was die echt gebracht hat, und die ist schon cool. Also man kann mit der überall hingehen. Ich nehme sie auch gerne mit, und die kennt auch alle meine Leute seit 100.000 Jahren und ist dabei. Ne? Mhm. Also ist jetzt nicht eine, aber die hat diese Meise mit meiner Berühmtheit, dass die das jedem sagen muss. Die hält nicht aus, das nicht zu sagen, dass sie meine Mutter ist. Ja. Die hat also in der Wochenshow damals, ich habe dir das verboten, die hat dann gesagt, das habe ich auch einmal gehört, als ich so Nachrichten gelesen habe in der Wochenshow, da hat die dann mit jemandem so leise gesprochen, in der ersten Reihe saß die, das ist meine Tochter. Und ich habe das in der Aufzeichnung, das haben wir natürlich rausgeschnitten, aber ich habe so Köln und habe so Nachrichten, halt so Spaßnachrichten, und ich so, oh Mann, so. So tierisch geschämt, ne? Und ich habe damals, das war 2000, da habe ich in der Wochenshow gearbeitet, habe ich ihr gesagt, Mama, bitte, das ist wirklich, du musst dich da zusammenreißen, das musst du schaffen, das geht nicht, das ist uncool.
Ernstes Mutter-Tochter-Gespräch.
Ja, voll, ich habe gesagt, das ist wahnsinnig uncool. Ja, aber die Leute freuen sich, sagt sie dann. Da habe ich gesagt, das ist mir egal, ich freue mich nicht. Und es ist meine Show. Es ist meine Wochenshow, nicht deine. Und sie, aha, okay, also ja. Und dann, pass auf, ich werde es nicht vergessen, den letzten Klopper, den die, dann war ja jetzt 3 Jahre Pause wegen Corona. Ja. Habe ich gesagt, was habt ihr gestern Abend gemacht? Och, das war herrlich, die waren irgendwo essen. Und soll ich dir mal sagen, weißt du, mit wem ich ganz lange gesprochen habe? Mit dem Restaurantkritiker Rach, der war auch da. Und ich so, hä? Ihr wart mit dem Rach essen?
Ja.
Und sie, nein, der saß am Nebentisch.
Ja.
Erst. Und dann sagt sie, ja, und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann haben wir da stundenlang gesessen. Er ist wahnsinnig nett.
Ja.
Und ich so, Und dann habe ich gesagt, Mama, wieso bist du denn mit dem ins Gespräch gekommen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich war auf dem Klo und der kam auch vom Klo und da habe ich zu dem gesagt, du hast nicht zum Rach gesagt, dass ich deine Tochter bin. Und die so, doch, weil damals lief ja seine Sendung parallel zu Dani Lowinski. Und da habe ich gesagt, Mama, ja und? Bist du bescheuert? Und die so, Annette, das denkst jetzt nur du. Das war überhaupt nicht peinlich. Der hat sich total gefreut. Der hat gesagt, na klar kenne ich ihre Tochter. Und dann haben wir da wahnsinnig nett geredet. Ich meine, das glaube ich ihr auch. Und
ja,
auch,
glaub
der,
ich
glaube auch, dass der Rach sich wehren kann, wenn er keinen Bock hat.
Ja, absolut.
Ne? Aber die lässt das nicht, das geht nicht, das schaffst du.
Gute Herleitung, finde ich.
Unfassbar.
Sehr kreative Herleitung.
Unglaublich. Warte mal, lass mal kurz was überlegen. Ja. Ich habe auch so eine Holzfensterbank zu Hause, wie ihr.
Ja.
Und was machen Sie heute noch so?
wo Sie gerade sagen, Annette friert. Das ist meine Tochter.
Wo Sie nicht sagen, Montagabend. Okay, genug. Genug. Ja. Die können sich ja alle nicht wehren, die Leute.
Ja, wir haben beide fantastische Mütter.
Ja,
das kann man festhalten.
Das ist doch klar.
Das kann man festhalten.
Darauf erstmal ein Knoppersriegel.
Ja.
Den es jetzt gibt. Die haben Knoppers gehackt, Leute.
Den gibt schon lange, den Knoppersriegel.
Ich habe den noch nie gesehen.
Der ist sehr lecker. Der ist wirklich.
Ich
fällt gerade an, ich habe was im Kühlschrank für uns. Da habe ich gedacht, gestern Abend war ich im Supermarkt noch, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich gedacht, ich wage ein Experiment und gucke, ob du Lust hast, das zu trinken, weil ich es ewig nicht mehr getrunken habe.
Okay.
Hol's mal grad aus dem Kühlschrank
raus. Hol raus. Da war er wieder, da ist der Smack, von dem ich gerade eben gesprochen habe. Wir machen hier Werbung, ohne Geld zu kriegen. Das macht natürlich überhaupt keinen. Oh.
Kennst du noch diese furchtbaren
oh Gott.
Dreh und Trink?
Oh, das ist wirklich, also das ist eine...
Das fühlt sich schon so fies an, ne?
Das ist insgesamt eine super Sauerei. Das Beste an dem ganzen Ding ist die Temperatur.
Ja.
Ist arschkalt. Ja. Also das ist reines Plastik, Leute. Genau, das gibt's von früher. Das hat aber nicht den Namen. Das ist ein Trinki, ein sogenanntes Trinki.
Das ist ein Trinki. Made in Austria sehe ich gerade zum ersten Mal.
Also es ist aber nicht ein Trinki mit einem Strohhalm, der angepappt ist mit so einem Klebi.
Kein Trinkpäckchen. Sondern
kein Trinkpäckchen, ja. Ne, was wir früher so wie eine Capri-Sonne, sondern so eine rote, längliche Flasche.
Und es gab auch noch die Sunkist-Pyramide.
Richtig, natürlich.
Also, wir überlegen es mal eine richtig praktische Packung.
Die Sunkist-Pyramide, wir hatten sowas nie. Aber meine Freundin Katrin Fudika hatte immer für mich was mit.
Achso, du bist so ganz gesund aufgewachsen, oder?
Nee, bist du gar nichts. Ich hatte nie was mit. Ich hatte auch keine Moonboots auf der Klassenfahrt.
Hast du
auch
zu Hause nichts bekommen?
Doch, aber nie so dass sich einer mich gefragt hat, und hast du dein Schulbrot eingepackt oder so, das gab es bei uns nicht.
Ich hatte ja drei
Eltern. Warte mal, einmal den Verschluss oben, das hört sich so an.
Ja, doch, hört
das auf. Kann man sich was vorstellen. Das ist das geheime Geräusch auf WDR2, was wir hier machen.
Da,
Das ist echt schwer. Alle sagen immer Reißverschluss. Falsch. 4 Tage später.
Also zum Wohl, ne?
Prost.
Schluss mal an.
Allein der Sog, ne?
Ja,
wie sich das festpappt.
Oh Gott,
das schmeckt wirklich nach 1983.
Das schmeckt vor allem wirklich gar nicht nach Kirsche. Also nicht mal nach künstlicher Kirsche.
Das schmeckt nach der Pause Bütchen 6D, Gymnasium Rodenkirchen 1983.
Hattet ihr ein Bütchen am Schulhof?
Wir hatten ein Bütchen. Aber ich habe, wie gesagt, von der Katrin meistens ein Trinki gekriegt.
Was gab's denn? Weil wir hatten auch ein Bütchen, Frau Sauerland hieß es.
Nein, wie
am
toll.
Schulhof in Wesseling.
Saure Zungen hast du da zum Beispiel geholt, oder?
Oh, nee.
Habt ihr Ringlis gehabt auf allen 10 Fingern?
Ja, Ringlis auf alle Finger. Richtig
und
geil.
Und dann heimlich, wenn der Lehrer sich zur Tafel umdreht, vom kleinen Finger runtergebissen und dann.
Die Hefte sahen so gut danach aus.
Und es riecht. Hatte, ja. Es riecht.
Ringli gibt es immer noch.
Ja, ist toll. Ja. Ich liebe Ringlis.
Ich auch.
Manchmal kommt man ja auf eine Party und denkt, was sehe ich denn da? Steht da eine Schale mit Ringlis?
Wirklich? Ich habe seit.
Ja,
30 Jahren keine Party mit Ringlis.
Okay, erlebt. Ich werde dafür sorgen, irgendwo, wo du mal hinkommst, dass da Ringlis rumstehen.
Finde ich gut.
Ja?
Ja.
Okay, komm. Prost, darauf erstmal einen Trinki-Schluck.
Ah, oh, herrlich.
Toll, das
richtiger
ich gut.
Durstlöscher, muss man sagen.
Ist das fies. Toll. Ja, aber das ist gut, das gehört so.
Wir hatten bei Frau Sauland, gab es immer, also wenn du kein Geld hattest oder nur wenig Geld, hast du jemand Schokokussbrötchen geholt? Das war immer schnell fertig und hat, glaube ich, 80 Pfennig gekostet. Und die Bonzen, oder wenn du zufällig Geld von zu Hause mitbekommen hast, war immer ein Frikadellenbrötchen. Das hat, glaube ich, 2 Mark gekostet.
Ich weiß, das war aber wirklich.
Aber das war richtig
geil. Boah, das ist ein Bonustrack.
Ja.
Ein Frikadellenbrötchen.
Aber auch olfaktorisch schwierig im Klassenzimmer.
Oh. Wenn du dann noch ein Ei rausholst, bist du wirklich. Da redet keiner mehr mit dir, bist du zum 30-jährigen Abiturtreffen gekommen, wie ich letztes Wochenende. Machst du sowas? Gehst du zu sowas?
Ich werde nie eingeladen, weil ich habe ja kein Abi.
Ah, das ist doch gemein.
Ja,
das
ist sehr gemein.
Wir haben jetzt mittlerweile unsere Liste natürlich erweitert, weil die richtig coolen Leute haben ja alle keine Abi gemacht. Ja. Dann denkt man immer, wo sind die denn? Ach, die sind nicht in einem Verteiler, weil wir nur den Abi verteilen. Ja. Jetzt mittlerweile sind wir eine richtig gute Gruppe, auch mit denen, die da kein Abi gemacht
aber
haben.
Aber ich bin im Oktober zum 20-jährigen Filmhochschultreffen eingeladen.
Oha, was ziehst du an?
Was ziehst du an? Was schenke ich meinem Mann? Mein Lieblingszitat aus dem leider vergessenen Film Doppelpack, kannst du dich an den erinnern?
Ja, aber das an das Zitat Ecke nicht mehr, aber ach, wie lustig.
Na,
nein.
Da sagt er das immer.
Was ziehe ich an, was schenke ich meinem Mann? Ist gut.
Ich weiß noch nicht, ich glaube, ich gehe casual schick.
Naja, super.
Ja, finde ich auch super. Mhm. Ja, da bin ich sehr gespannt. Also es ist mein erstes Klassentreffen, auf dem ich jemals bin. Deswegen,
okay.
Deswegen freue ich mich sehr. Und guck mal, was die anderen so, eigentlich weiß man ja, was die anderen alle gemacht haben in der Zwischenzeit, aber Von zwei, drei weiß ich es nicht. Da werde ich es dann vor Ort erfahren.
Also bei uns ist jetzt schon so eine Routine drin, weil wir das schon dreimal gemacht haben, dieses Abiturtreffen, dass man gar nicht bei dem Punkt anfängt, wo immer alle sagen, oh, und hast du den wieder erkannt und so. Ja. Das passiert natürlich trotzdem, dass man einfach nicht weiß.
Wie ist es denn für dich, zu einem Abi-Treffen zu gehen? Weil das ist ja immer, es gibt ja immer die zwei, drei Leute aus so einem Jahrgang, die halt sowas machen wie wir, die dann einfach jeder kennt, wo man das Gefühl hat, so, dass so Leute, die sich dann so awkward benehmen oder so einem gegenüber.
Also nee, weil das ist jetzt so normal, ne? Weil wir das schon ein paar Mal gemacht haben, vielleicht beim ersten Mal.
Ja.
So, jetzt glaube ich, haben die sich alle, das ist ja wie immer, ne? Das dauert ja genau exakt 5 Minuten. Das ist ja unglaublich. Also, ich muss immer, meine Kinder haben dich jetzt gesehen, weil lol. Und dann ist das fertig und dann fängt man halt an, sich normal zu unterhalten.
Ja,
ne? So.
Ja, wunderbar.
So, also deswegen, die sind aber eh alle, ne, das geht.
Aber wenn ihr das regelmäßig macht, sind das dann, beziehen sich dann…
Also regelmäßig, wir machen jetzt nicht alle 3 Wochen Abiturtreffen, aber das wäre schrecklich, oh Gott. Ey, neben den WhatsApp-Gruppen jetzt auch noch 4-mal im Jahr haben wir auch noch Abiturtreffen. Oh Gott.
Herzlich willkommen zu unserem 423. Abiturtreffen.
Da immer wieder so eine Rede. Das erste Fass geht auf den Max. Schrecklich.
Ne, wenn ihr das so alle 10 Jahre macht, ist das dann 20-jähriges Abitreffen, 30-jähriges Abitreffen?
Ja,
oder
genau.
So? Oder
genau.
Ist
jetzt war es wirklich 30 Jahre, muss ich mir vorstellen. Ich muss mir den Tisch festhalten.
Ihr könntet ja auch Abitreffen-Jubiläum machen. 10 Jahre Abitreff.
Geil. So, siehst du, und da kann jetzt, zack, sowas. Wir brauchen jetzt auch wirklich so einen Sonderprogrammpunkt, weil ansonsten sagt man ja jetzt wieder die Leute treffen in 5 Jahren. Also ich weiß ja alles. Ich weiß auch, was die alle machen.
Und dann kann man sich so, dann kann man
sich. Man weiß
so
auch, ob die Eltern geschieden sind, wer tot ist, obwohl, das wird ja dann immer interessant jetzt alle 5 Jahre.
Na, das ist, das stimmt. Aber da kann man sich dann so daran erinnern, wie das letzte Abi-Treffen war. Ach, weißt du noch, das letzte Abi-Treffen vor 10 Jahren.
Genau!
Was die da anhatte.
Gossip-Veranstaltung zum letzten. Zu 2015. Ja, letztlich, es ist so einfach. Es ist wahnsinnig banal dann auch. Na. Ja, ist ganz gut.
Das wäre doch, dann könnte man noch andere Leute integrieren. Dann sind plötzlich auch die Eheleute zum Abi-Treffen eingeladen, weil die ja schon beim ersten Mal
mit
dabei
Kindern
waren.
Mit Kindern oder
und so.
Ohne?
Ja, genau.
Oh Gott. Ja, also wenn man wirklich zu viel Zeit hat, ne, dann kann man anfangen mit solchen Dingen, das stimmt.
Das stimmt. Wirklich beeindruckend, wie weit wir in deiner Biografie
wir haben das wirklich,
gekommen
wir haben alles
sind
besprochen.
In diesem Interview.
Wir haben alles besprochen.
Ja, also Theater der Keller und dann einfach angefangen. Das ist ihr Leben, Annette Frier.
Das war's.
Du hast ja dann auch, ich finde das so interessant, weil du hast ja quasi dein erster großer Job, will ich sagen, war ja dann hinter Gittern.
Ja.
Und das hast du 5 Jahre, glaube ich, gemacht, 4, 5 Jahre so ungefähr.
Mhm.
Und dann kam ja so Wochen schon, dann kamen diese ganzen Comedy-Sachen.
Nee, ich habe hinter Gittern 1 Jahr gemacht.
Ah ja.
Also ich habe dann 4, 5 Jahre Switch und Wochenshow gemacht.
Genau, Switch,
Das war so die ersten 4, 5 Berufsjahre bin ich so wirklich durch so ganz viele Sketche gestolpert. Das war natürlich total geil, weil das war wie so ein Zusatzpraktikum auf der Schauspielausbildung, ne? Und dann noch mit so Granaten hier, Pastewka. Also erstmal hinter Gittern war super, weil ich wollte nach Berlin. Ja. Ich wollte nach der Schauspielschule nach Berlin. Das stand bei mir oben auf der Liste 1, 2 und 3 Berlin.
Mhm.
So. Und ich wollte natürlich an die Schaubühne. Das ist ja klar.
Hat er ganz
oder ans BE, meinetwegen auch ans BE. Das war
gnädig,
der Plan.
Gnädig, wie du bist.
Ja, klar, ich kam aus dem Kellertheater. Da war ziemlich klar, wer da alles auf mich wartet. Und dann bin ich nach Spandau in den Knast zu Kathi Karrenbauer. Mein Gott, das Leben nimmt halt andere Wendungen. Und das war super, weil das war so eine erste Kameraschulung. Ne? Also, und wenn du da jeden Tag so rumspielst, dann.
Da habe ich mich nämlich vor allem gefragt, weil, also klar, das habe ich auch gesehen, dass es direkt nach der Schauspielschule war. Und das war doch bestimmt, habe ich mir dann gedacht, wahrscheinlich deswegen geil zu machen, weil das ja so eine Serie, das war ja auch sehr soapy irgendwie so. Und es hat ja so eine Überdramatik erfordert. Also das, weil da ist ja alles, da ist ja jede Szene super dramatisch.
Super dramatisch.
Und in jeder Szene
so,
passiert
und hier
irgendwas
kommen wir
ganz
zu dem, genau. Und hier kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin, jetzt schließt sich ein schöner Kreis.
Ja.
Da hätte man ja auch sagen können, hör mal, das ist doch vollkommen albern, dann so einer Weekly jetzt wirklich allen Ernstes dieses Mädchen in Latzhosen zu spielen, Vivi Andraschek, die also ein Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls insofern war, weil sie da von Leuten reingequatscht, also an den Haaren herbeigezogen, alle Plots, ist doch scheißegal. Das war mir wurscht. Ich habe gedacht, okay, jetzt hast du kein Theaterengagement bekommen, aber du hast diese Rolle in dieser Serie. Was bedeutet das? Berlin, das stand auf 1, 2 und 3, plus Kohle.
Ja.
Da habe ich gesagt, na gut, Na gut, machen wir das. Wirklich. Gut, es jetzt, geht jetzt nicht Richtung, ist nicht richtig Arthouse, aber Geld und Berufserfahrung. So, und dann habe ich mich in diese Rolle reingeschmissen. Das ist ein super Beispiel. Mhm. Heute, klar, ne, so. Aber zu dem Zeitpunkt war das absolut die Schuhgröße, in die ich gepasst habe. Ja. Etwas, was völlig unadäquat ist, was ist das für ein Plot? Sag mal, geht's noch? Ja, ist doch alles Quark. Das habe ich so ernst genommen. Ich habe das so ernst genommen, dass ich das, glaube ich, auch ganz gut gespielt habe. Ja. Weil ich war mir da nicht zu fein für. Ich hätte nämlich auch sagen können, ey Leute, ich gehe natürlich ans Theater. Ich mache jetzt hier 3,5 Jahre doch nicht, ich verstecke mich doch nicht hinterm Gebüsch und mache seit 3,5 Jahren, um jetzt hier irgendwie in eine wöchentliche Serie einzusteigen und Vivian Andraschek mit Latzhose zu spielen für RTL. Ihr spinnt doch. Ja. Und ich aber nur, wie geil, ich kann spielen, ich ziehe nach Berlin. Also da ist meine Neugier auf irgendwas zu erleben und auch etwas zu erleben, wo ich sage, das war's, es war nicht das. Ja. Aber es geht doch schon mal in die Richtung. Ja. Ja, die ist immer größer als mein Dünkel schon gewesen oder so. Ja? Ja. Obwohl ich natürlich auch damals damit geliebäugelt habe, ja, jetzt mal ein Gretchen. Ja. Jetzt mal ein Gretchen, mal gucken.
Mutter Courage.
So, wirklich. Ja, also gut, es ist ja auch ein bisschen der kaukasische Kreidekreis hier drin in Spandau. Man muss sich da halt was vorstellen. So, und dann aber trotzdem das wirklich anzugehen mit heiligem Ernst. Ja. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ja. Ja. Und ich habe da sau viel gelernt. Und man kann die Geschichte auch so erzählen, radier das mal bitte aus meiner Vita raus, weil das ist mir ein bisschen unangenehm jetzt. Ne? Und das ist aber totaler Quatsch. Ich war dann auch nach einem Jahr da fertig. Ja. Da habe ich gesagt, so, ich glaube, jetzt haben wir, wissen wir alles, wie das hier so geht. Und ich habe jetzt auch sehr viel Trauer gespielt. Und tschüss. Und dann bin ich in Köln ans Theater im Bauturm gegangen, habe da irgendwie 2, 3 Produktionen gemacht. Und das ist aber, glaube ich, rückblickend so, dass ich merke, man kann sich Sachen vornehmen. Ich weiß auch, dass viele Leute wesentlich strategischer an Karrieren gegangen sind und so. Ne? Ich habe, glaube ich, einmal eine strategische Entscheidung wirklich getroffen und das war 2003. Das war auch das Jahr, wo mein Vater gestorben ist, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann komme ich wirklich so krass in dieses Comedy-Show-Feld nur rein. Und da habe ich gemerkt, das will ich aber gar nicht. Ich liebe das, ich liebe Komödie und habe auch eigentlich immer Bock auf Quatsch und mag auch gerne in so Shows rumsitzen und so, ne, weil das, wenn da einfach oft tolle Kollegen auch sind und Leute, die auch was zu erzählen haben und man, ne, so. Und habe aber gemerkt, da musst du aufpassen. Weil offensichtlich gibt es da einen großen Markt. Ich möchte aber ja tatsächlich als Schauspielerin arbeiten. Ja. Ne? Und dann habe ich mich entschieden und habe wirklich 2 Jahre alles abgesagt. Also alles, was in diese Richtung ging, obwohl ich die Wochenshow toll fand. Mhm. Aber ich habe dann nur Moderationen und Sketch angeboten bekommen oder Sketchshows. Und da habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr. Mhm. Dann haben die gesagt, spielst du hast gerade erst angefangen, das läuft doch super, wir haben ja nur 3. Das fand ich auch, hielt ich auch damals schon für ein Gerücht. Ne? Ja. So, wir haben ja nur 3 lustige Frauen, also come on, los, auf geht's. Und dann habe ich gesagt, nee, Leute, ich will ja was anderes und ich werde dann nicht glücklich. So. Und das war zum Beispiel sowas, da habe ich, obwohl ich natürlich mich das in den Fingern gejuckt hat und ich gedacht habe, jetzt würde ich aber eigentlich schon gerne mitmachen, habe ich das sehr konsequent dann, habe ich gesagt, nee, dafür stehe ich, glaube ich, nicht zur Verfügung, weil eigentlich wollte ich ans BE, Leute. Und jetzt müssen wir hier mal ein bisschen gucken, wie es weitergeht. So. Ja. Und das war auch gut, aber das war eine inhaltliche Strategie, ne? Oder Entscheidung. Die war nicht formal. Die hatte dann nicht damit zu tun, ich bin mir jetzt zu fein für Sketche, sondern ich habe gemerkt, ich bin hier immer nur zu Gast. Ich fahre hier immer nur maximal auf 70%. Aber ich habe natürlich Bock auf 100% zu reisen, ne? Durch den Beruf und so. Und das hat sich dann auch immer gelohnt. Also bei mir war es zumindest so, nicht immer und nicht direkt und nicht immer Ursache und Wirkung. Du kriegst das zurück, wie du es daraus sendest. Überhaupt nicht. Also das Gegenteil dessen. Aber ich würde schon sagen, dass sich viele Sachen dann doch, wenn du ein Ziel einfach verfolgst und da wirklich dran bleibst, und das ist so wie ich habe mit 5 Jahren beschlossen, dass ich Schauspielerin werden will. Ja. What the hell? Wie kommt sie auf die Idee? Was ist mit dem Kind schiefgelaufen? Ich wusste, dass ich das mache. Und wirklich, also ich habe unzählige Gespräche, wenn so Leute vor dir sitzen und das so abnicken. Und ich habe immer nur gedacht, wenn du wüsstest, du Erwachsener.
Musstet ihr in der Schule auch in die Berufsberatung, ins Berufsberatungszentrum?
Ja, klar. Ja, logisch, am Luxemburger Straße. Genau, habe ich das auch erzählt.
Genau, da habe ich denen auch erzählt.
Und da haben die auch so genickt.
Genau. Mhm. Ja,
da haben viel Glück.
Gerne. Den richtig guten lustig, Plan. Ne?
Ja, und das meinte ich, aber ich weiß ja selber nicht, woher die Kraft kam. Aber dank dieser Kraft habe ich das gemacht. Hm. Weil sonst hätten mir vorher 423 Leute gesagt, schöne Idee, ist aber wirklich, wollen viele, ne, weißt du. Ja. Und dann wär ich schon vor lauter Angst überhaupt nicht erst hingegangen zum Vorsprechen.
Ja. So. Ja, das finde ich faszinierend, weil das glaube ich daran liegt, dass du eben diese große Runde gemacht hast mit der Ausbildung, mit dem so viel Spielen wie geht, und dass du an den Punkt kamst, dass du auch sagen konntest, jetzt weiß ich, was ich will, und jetzt ordne ich diesem Wunsch oder diesem Ziel auch erstmal alles unter, diesem inhaltlichen Ziel sozusagen.
Mhm. Mhm. Ja, ich versuche da immer der Sache so ein bisschen auf die Schliche zu kommen, ne? Was sind die Entscheidungen, die du selber getroffen hast? Ja. Was ist passiert? Also das sind ja auch wirklich echt große Fragen. Ist das wirklich Zufall? Ist das so? Aber ich glaube, dass ich zu 90, wahrscheinlich 95% des Lebens, das ich lebe, da habe ich selber dran geschraubt.
Ja.
Ne?
Ja.
Und was ich daran ganz gut, das ist immer schwierig, das zu sagen, weil ich jetzt auch wirklich was tue, was ich gerne mache. Das ist natürlich für jemanden, der etwas tut, was er nicht gerne macht, vielleicht direkt eine Bedrohung oder so, dass er sagt, ja, du hast ja gut reden. Ne? So, also es ist immer schwierig.
Hat man ja auch. Aber
genau, das stimmt.
Kann man ja trotzdem anerkennen sozusagen.
Keine Ahnung. Ich merke nur, ich würde das so gerne als Schulfach etablieren, weißt du? Ich würde so gerne Kindern wirklich nochmal es gibt so diese Dinger, die kriegst du nicht gemessen. Und das ist so eine Zuversicht in dir, so ein Ding, dass du einfach weißt, ja, ich will dahin. Ne? Und selbst wenn das ein Traum bleibt oder so, oder lange Zeit, es ist schon enorm, was man alles machen kann, wenn man wirklich etwas möchte.
Ja.
Also es gibt ja dann alle möglichen Listen. Du brauchst eine gute Gelegenheit, du brauchst eine günstige Gelegenheit und tausend Dinge auch im Außen. Aber es gibt auch ganz viel, was mit dir zu tun hat. Ja. Ne? Und da auf die Idee kommen viele gar nicht. Und ich glaube, wenn wir das unseren Kindern wirklich früh beibringen würden, ne, dass es das gibt und dass man dem nachhören muss und so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das für viele Leute anders laufen könnte, weil das eine andere Selbstverständlichkeit dann hat. Und dann ist das nicht immer so was Mythisches oder Mystisches oder so, das Märchen von und du musst deinem Traum verfolgen. Und
Tellerwäscher zum Millionär.
Immer diese komischen, weißt du, das sind Emotionen. Ja, da gibt es keine Wissenschaft drüber. Ja. Wo ich immer denke, doch. Wenn einer sagt, ich möchte in China dieses Restaurant aufmachen, dann sollte der halt jetzt anfangen, Chinesisch zu lernen. Wenn der das unbedingt machen will, lohnt sich das auf jeden Fall ab heute, jeden Abend 10 Minuten vorm Schlafengehen Chinesisch zu üben.
Ja.
Weil kochen kann er hier lernen, aber ne, so. Also das ist ganz lustig. Ja, egal.
Andere. Aber wie würde das Fach heißen?
Ja, das ist jetzt zum Beispiel super. Ich würde dem Fach keinen Namen geben.
Das geht nicht.
Doch.
Weil was sagen denn die Schüler? Ich habe jetzt Doppelstunde nix. Es muss ja irgendwas sein, was man auf I verniedlichen kann. Reli. Bio, Bio hat kein I am Ende. Gishi.
Ichi. Ich hab jetzt Ichi.
Ichi?
Ich mach mal Ichi jetzt. Ich mach jetzt mal anderthalb Stunden Ichi.
Du kannst auch einfach Friri nennen. Wenn
für andere Leute ist das ganz schwierig, wenn wir den Unterricht Friri nennen. Ich hab Nilsi. Wie heiße ich nochmal? Warte mal. Ja, das muss wirklich irgendwas, weil das ist eben nicht Mathe, Geschi, Dingens, sondern das ist sowas.
Na, ich weiß, was du meinst. Ich empfinde das ähnlich. Ich glaube, dass Schule ja viel mehr ein Ort sein müsste, in dem Ideen vermittelt werden, als so stumpfes, abrufbares Wissen. Das muss zu einem Teil auch vermittelt werden, aber ich finde, es wird zu einem zu großen Teil noch zu viel Wert darauf gelegt und da wird niemand aufs Leben vorbereitet. Das ist wirklich nicht der Ort dafür offensichtlich. Und da gäbe es so viele Anknüpfungspunkte, wo man sagen könnte, es gibt ja auch seit Jahren Leute, die wollen, dass Medienkompetenz ein Fach wird. Und das finde ich auch nicht dumm. Also so ein bisschen zumindest ihnen erklären, wie man nicht so leicht auf Fakes reinfällt. Also das würde ja schon reichen, um da so ein bisschen eine etwas selbstbewusstere oder selbstbestimmtere Generation, wobei man ja auch sagen muss, dass die uns ja auch technisch und Dinge technisch zu kapieren,
die lachen sich natürlich tot.
Überlegen sind.
Ja.
Aber so so ein paar Sachen kann man ihm, glaube ich, doch noch mitgeben auf dem Weg. Ich finde zum Beispiel auch, was ich immer beneidet habe, also auch als ich dann eine Tochter hatte, die selber zur Schule ging, wo ich immer gedacht habe, wieso gibt es das hier nicht, ist, dass es in amerikanischen Schulen immer Debating gibt. Dieses so den Standpunkt des anderen einnehmen und dann richtig ernsthaft diskutieren müssen und den Standpunkt des anderen einnehmen zu müssen.
Aber sowieso, aber das meine ich, das ist jetzt ein ganz grundsätzliches und ich hasse dieses Bashing. Ich hasse Bashing vom Gesundheitssystem, Schulsystem, politischen System, nervig. Weil entweder gehst du rein, arbeitest da und versuchst, was zu verändern. Ansonsten bleibt das immer so stammtischig. Ne? Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig und versuche dann, wenn ich über diesen Vorhandspaß zu reden, wo ich sage, okay, das hab ich jetzt mal studiert. Aber genau das ist völlig anderes Lernen. Und diese englischen Schulsysteme beispielsweise, ist ja in allen möglichen Ländern schon an einem ganz anderen Punkt. Das ist natürlich viel interessanter. Ja. Und mit den Kindern mal zu überlegen, okay, ne? Und nicht zu sagen, ihr müsst ja kein Abitur machen. Ja. Ne? Das ist ja eure Entscheidung. Ja gut, so kann man natürlich auch rangehen. Ja. Aber das ist so eine Asbach-Uralt-Scheiße, wie man Leute motiviert, in einem Raum gemeinsam was zu gestalten. Ja. Das ist nun wirklich ein Wissen, was ganz gut erforscht ist, was aber in den Schulen fast noch keinen, also in den Gymnasien, in den klassischen, überhaupt keinen Einzug gehalten hat. Und ansonsten natürlich aufgrund von Versprechungen, die aber personell überhaupt nicht eingehalten werden können, dann immer gegen Wände klatscht und so. Ne? Weil wir einfach anderen falschen Fokus setzen, meiner Meinung nach. Also das muss bezahlt werden und das muss an oberster Stelle stehen. Ne? Die Rettung der Schulen und nicht die Rettung der Banken. Aber das ist halt meine bescheidene Meinung. Und ich glaube nur wirklich, wenn da was sich wirklich strukturell ändern würde, weil alle reden über Zeitenwende, alle reden über Transformation, das ist Transformation. Ja, absolut, Schülern anders lernen in der Schule. Ja. Zwischendurch mal eine halbe Stunde eine Pause machen und wirklich sagen, so, jetzt sind wir alle hier in diesem Raum, wir atmen jetzt. Ja. Es ist scheißegal, ob das christliches oder fernöstliches Atmen oder whatever, aber diese Sache an sich, mal die Fresse zu halten und sich eine Viertelstunde am Tag auf sich zu besinnen, ist die beste Idee des Tages immer. Ja. So, und das könnte man natürlich in der Schule unterbringen.
Naja, absolut.
Also, nur das ist halt.
Ja, das ist ja systemisch alles wahnsinnig irre kompliziert. Eine Frage dazu noch: Kam zu euch in Rundenkirchen auch der Glasbläser an die Schule?
Geil, wie wir jetzt so diesen Riesenliner von Transformation. Warte ganz kurz, können Sie bitte ganz kurz mal ins Hafenbecken zurück? Wir würden uns gerne mit dieser kleinen Jolle, wo wir mit unserem Arsch genau reinpassen, nochmal. Der Glasbläser. Hast du Glasbläser gesagt?
Glasbläser, ja.
Hilf mir kurz.
Bei uns in die Schule kam, ich glaube in der Grundschule vor allem, kam irgendwie einmal im Jahr der Glasbläser. Ja. Der hat dann so in der Aula gezeigt, wie er Glas bläst. Also hatte dann auch so einen Bunsenbrenner dabei und hat so ein Glas geblasen. Ja. Und dann konnte man danach bei dem immer Sachen kaufen, so kleine Glastiere. Und er hatte immer so ein Bierglas dabei, das so aussah, als wäre was drin.
Ah,
und das
dann
natürlich
den Trick gemacht.
Genau, das wollten alle Kinder haben.
Toll.
Aber kein Kind hatte halt zufällig 20 Mark dabei, weil niemand wusste.
Der arme Glasbläser, der hatte immer die geilsten Sachen.
Der arme Glas, der hat uns doch abgezockt. Der hat uns doch die letzten Kröten aus der Tasche gezogen für sein scheiß Bierglas, weil er eine Werbeveranstaltung in der Schule gemacht hat.
Mist. Der war bei uns nicht. Der war mit Wesseling voll beschäftigt. Der hat es nicht bis nach Rundenkirchen. Der hatte seine ganzen 200 Mark, hatte der schon in Wesseling verdient.
Geht alle nach Wesseling.
Bei den reichen Wesslinger Kindern hat er da schon abgestaubt.
Aber gab es nicht sowas bei euch an der Schule?
Nein, wir haben Wachskerzen ziehen gemacht. Das habe ich
aber
mit dem Herrn Dekopf gemacht.
Wo kam auch mal ein Bundeswehrmann in die Klasse oder sowas? Gab's
ja, nicht? Doch, das gab es. Aber das war auch noch nicht so populär wie heute. Ne? Also das gibt es viel öfter.
Ist
es gibt
das
heute
noch oft?
Es gibt heute alles Mögliche. Du kannst zum Beispiel als Eltern deinen Beruf in der Klasse. Ich werde das oft gefragt, ob man, weil das ist natürlich ein attraktiverer Beruf als, ich sage jetzt gar nichts, weil ich habe einen Shitstorm schon vor der Presse,
ach so,
egal
Quatsch,
welchen.
Ach so, Quatsch. Aber ich finde es geil, wenn du da mit so einem Seidenschal in die Klasse kommst.
Na klar, das würde ich auch machen.
Hallo! Ich bin Schauspielerin.
Wie ihr sicher an der gestützten Stimme vernehmt. Und Kinder, jetzt atmen wir gemeinsam. Dann sagen die, oh Gott, halt die Fresse.
Zitronengesicht, Tigergesicht.
Das ist Transformation, dass wir mit der Schauspielerin atmen müssen? Ach du Scheiße. Tolle Idee. Macht doch wieder nur jeder seinen Scheiß. Sowas gibt es heute viel öfter.
Naja, verstehe. Ja. Na, das war früher, das war bei uns anders. Wir haben noch richtig mit dem Rohrstock die binomischen Formeln in die Rübe geprügelt bekommen.
War nicht alles schlecht.
Bei uns hing auch immer Poster vom WDR in der Schule. Der WDR hat regelmäßig an Schulen Poster seiner neuen Produktionen geschickt, so wenn es Kinderfernsehen war.
Deswegen bist du, deswegen ist das, also das hatten wir auch nicht. Wir hatten auch nicht die Poster vom WDR. Sag
mal, hattet ihr das ich Wasser?
Alles, nee, das haben wir auch nicht bekommen. Ich überlege gerade. Nee, bei uns war wirklich nur, ich überlege, was die da hingehängt haben. Da waren Veranstaltungen in der Aula vom WDR, habe ich, also nichts haben die.
Ich weiß noch, das Poster vom fliegenden Ferdinand, die Besucher, so Luzi, der Schrecken der Straße, diese Serien, die haben immer eigene Poster bekommen und dann wurden die da aufgehangen am Schulflur. Rauchen erdrückt, auch so ein Plakat von damals, wo so ein Typ im Aschenbecher so zerdrückt wird.
Nee, da war bei uns alles voll von der Physik AG, dass die da... tut mir leid.
Ey, kennt ihr Pythagoras?
Hatten die bei uns nicht. Ja. Aber jetzt, ich kriege.
Also, mir tut es leid, mir tut es mehr leid als dir, was ich da alles.
Ja, bei dir war das natürlich alles wirklich Vorbereitung auf die ersten Berufserfahrungen natürlich. Das ist ja ganz klar, warum das. Du bist da einfach den Gang auf und ab gegangen, hast gedacht. Das mache ich auch nicht.
Sag mal, du hast ja von diesem Startpunkt aus eine atemberaubende Karriere.
Wir kommen nicht weiter. Wir kommen da nicht weiter. Das ist der Wahnsinn.
Aber ich überspringe jetzt ganz viel, weil wir haben es ja alle mitbekommen, dass du Danny Lewinsky und so weiter und so fort, diese ganzen Serien, die du gemacht hast und wo du dich ja auch wirklich etabliert hast als Schauspielerin, sowohl im komödiantischen Fach als auch im etwas ernsten Fach. Jetzt ist natürlich die Frage, BE und oder Schaubühne, ist das dann dazwischendurch mal passiert oder ist das immer, oder ist es nicht passiert? Und
das ist weder noch passiert. Ich habe immer mal als Gast gespielt an verschiedenen Häusern, aber ich bin nie in diese Szene reingeraten, wirklich. Und im Prinzip hat sich das dann irgendwann, es war lange Zeit ein Traum, dass ich immer dachte, ich gehe jetzt doch nochmal fest ans Theater und ich mache das noch. Und der ist aber komplett ausgeträumt. Also fest Engagement an einem Stadts- oder Stadttheater ist überhaupt nicht mehr auf meiner.
Aber es ist so interessant, weil das ist ja so, also gerade BE, Schaubühne, das ist ja auch so krasses Regietheater. Das ist ja so dann so die ganz, so halbe Stunde, Maria, meine Frau sagt immer halbe Stunde angebrüllt werden.
Ja, ganz genau.
So,
ja. Ja.
Also das ist ja so dieses, was genau. So als Klischee, ne?
Absolut.
Und das ist ja tatsächlich, das unterscheidet sich ja von den Sachen, die du gemacht hast. Du hast ja auch Theater gespielt dann später. Auch, ich glaube, eine Komödie in Berlin hast du auch ein Stück gespielt.
Genau, eine Familie haben wir da gespielt, genau.
Orange County war das, glaube
ich. Ja, genau. Ganz genau. Ja, genau. Ja.
Und also auch ein super Stück, aber ja alles eben nicht dieses schwer dechiffrierbare Regietheater, das so
aber
super verkopft ist.
Aber ich mag, also wenn
so.
Das gutes Regietheater ist, ne, dann ich mag das gerne gucken.
Absolut,
ich Also ich finde das dann wirklich
auch.
Super. Ich finde das find wirklich viel besser als der 18. Roman, der dann nochmal von zwei Leuten nacherzählt wird auf der Bühne. Nee, das finde ich zum Beispiel oft langweilig. Dann denke ich immer, nee, dann lese ich das Buch lieber selber. Vielen Dank, Leute. Und ich finde das, es ist so. Es gibt nichts Schrecklicheres als Theater und es gibt nichts Schöneres als Theater.
Ja.
Also, und auch, es gibt auch diese Momente, ich war mit der Bettina Lamprecht vor 2 Jahren, oder wann war das jetzt? Das war nach Corona, auf dem Theatertreffen in Berlin. Und dann waren wir zum Beispiel im BE und haben uns eine Vorstellung angeguckt. Und nach einer Dreiviertelstunde war der halbe Saal leer und nach 3,5 Stunden und wir wurden angebrüllt. Ja. Und vor uns saß das tollste Pärchen der Welt, die saßen vor uns im Theater und sie hat ihn das erste Mal um 7:45 so. Ne? Ich hatte sie ja immer nur im Profil. Von ihm habe ich kein Profil über den ganzen Abend gesehen. Ja. Der hat stoisch gerade ausgeguckt und die saßen vor uns. Und sie, bei ihr habe ich immer nur so Haare wütend wippen sehen. Sie guckte ihn immer so an und so machte dann mit dem Kopf, das muss man sich jetzt vorstellen, so Marke, wir gehen auch. Alle, die mussten sich immer so zurücklehnen, weil Leute durch die Bank rausgingen. Ne? So. Und ich hab die Hälfte des Abends habe ich das Theater verfolgt, die andere Hälfte dieses Pärchen vor mir, weil das war das beste Beispiel für, ich glaube, ihm hat es wirklich gefallen.
Ja.
So übrigens auch mir und der Bettina. Es
ja.
war ein toller Abend.
Ja.
Der war schrecklich. Ich war um 23 Uhr kurz davor, die anzubrüllen, die Schauspieler.
Ja.
Ich habe gedacht, guck mal, die wollen das doch.
Ja.
Du musst jetzt sagen, hört auf! Hört auf! Ich kann nicht mehr! Ihr macht mich fertig! Ich habe es verstanden! Die Lektion über Wohlstandsverwahrlosung ist angekommen! Fickt euch in euer Schauspielknie. Aber dann wird's wieder toll. Also das, was ich damit sagen will, ist, Das war eine Zumutung der Abend. So wie gute Kunst auch eine Zumutung sein kann.
Absolut.
Ja,
absolut.
So, das ist nicht mein Weg. Also, und dieses Pärchen ist übrigens nicht gegangen. Sie ist irgendwann alleine. Und das war aber 5 Minuten vor Schluss.
Ja,
das heißt, es war ganz toll. Ja. Und es war wirklich 12 Uhr nachts. Also es hat wahnsinnig lang gedauert. Ich bin aber raus und habe gesagt, guck mal, war das nicht geil? Und wir waren, glaube ich, noch 30 Leute. Ja, so. Und das ist jetzt nicht, weil ich masochistisch bin, sondern weil ich dem Abend wirklich was abgewonnen habe. Ich bin durch alle Lebensphasen, die man so haben kann, durchgegangen. Ja. Von pure Verzückung zu, ach Gott, es nervt mich so, es ist so schlimm, hört bitte auf. Ja, ich hab's gehört. Und Langeweile und wieder, aha, Heiterkeit. Ja, so. Ja. Das war so ein Abend. Ja. Und das kriegst du natürlich wirklich nur an Häuser und dann auch, an subventionierten Theatern, weil das ist nicht Theater für Massen, weil da gehen die Geschmäcker so auseinander. Es ist trotzdem ein ganz wichtiger Abend gewesen. Also deswegen, da sind wir wieder in so einer Diskussion. Ja. Ne? Es ist offensichtlich nicht mein künstlerischer Weg geworden. Ich bin total in der Unterhaltung in erster Linie gelandet und kann das aber ja alles trotzdem. Das ist ja, das gehört ja alles dazu.
Kannst du da auch immer noch landen, eigentlich?
Ja, vollkommen. Ja. Aber es ist wirklich so, das ist auch wie mit diesem Pony. Ja, ich genieße das dann auch, das zu sehen. Mir ist das gar nicht mehr so wichtig, dass ich alles selber machen muss.
Ja, verstehe.
Sondern mir geht es um die Beschäftigung, um die Debatte, um was ist Kunst? Warum sind wir heute hier? Warum trifft sich dieser Raum? Was ist mit den Leuten da los? Also weißt du, das ist so, das interessiert mich natürlich jetzt viel mehr als vor 20 Jahren, als ich einfach nur selber spielen wollte.
Ja.
Und die Zumutungen am Theater, die sind natürlich auch wesentlich krasser als eine Verabredung für einen Film. Ne? Wenn ich mich 5 Wochen für einen Film verabrede, da kann ich abends nach Hause gehen und sagen, naja, das war jetzt Drehtag 21 und jetzt bin ich demnächst aber auch durch. Ne?
Ja.
So, also das kannst du ja am Theater alles gar nicht. Also diese Freiheiten, die ich auch genieße in diesen Arbeitsverabredungen, die hätte ich ja gar nicht, wenn ich fest ans Theater gehe. Und meine Erfahrung ist, dass du auch nicht einfach so, es sei denn, du warst mal lange fest am Theater, dann kannst du als Gast dahin und dahin und dahin. Das ist aber auch so, es ist eben eine Szene. Und wenn du diesen Weg nicht so gegangen bist, dann musst du ganz viel Aufwand betreiben, um da reinzugelangen. Und ich merke, den Aufwand habe ich gar nicht zur Verfügung. Den möchte ich nicht investieren.
Ja.
Da sind mir viele andere Themen in meinem Leben mittlerweile viel wichtiger. Damals habe ich da unheimlich mit gestruggelt, weil ich mich immer als Tragödin gesehen habe.
Ja.
Immer. Ich dachte immer, natürlich, das ist ja auch, ne, das ist ja auch der Grund, warum ich es tue und so. Und hab da irre Kämpfe mit mir ausgefochten. Die habe ich heute überhaupt nicht mehr so. Ja, so, weil ich merke. Wir sind
wieder bei dieser Zufriedenheit angekommen.
Möglicherweise. Also ich bin auch oft unzufrieden, aber nicht, weil ich nicht am BE fest engagiert bin.
Ich meine ja auch nicht, ich meine mit Zufriedenheit auch auf gar keinen Fall satt. Also das ist ja, sind, glaube ich, zwei sehr extrem unterschiedliche Zustände. Aber man kann ja zufrieden sein und trotzdem noch Hunger haben. Irgendwie so. Das finde ich, kriegt man irgendwie ganz gut hin. Und das kriegt man aber erst, wenn man. Das bedeutet ja auch, dass man viel mehr weiß, was man will, als man es früher noch wusste. Irgendwie.
Genau. Das bedeutet, dass man einfach eigentlich viel mehr Verantwortung. Warte mal, ich brauche nochmal einen Trinken.
Ich habe schon ausgedrungen. Meinst es alle?
Meinst nicht. Es hat wirklich, glaube ich, mit Verantwortung übernehmen zu tun. Für sich selbst.
Ja.
Also, und das nicht immer in anderer Leuts Hände zu legen, sagen: Ja, wenn du das so siehst, ja, dann habe ich wohl Pech gehabt.
Ja.
Schwierig.
Du hast ja, dazu passt ja eigentlich auch diese Reihe, die du während Corona gemacht hast, wo du ganz viele Freunde und KollegInnen interviewt hast und sie gefragt hast, und wie geht's dir so? Und daraus dann so eine Reihe gemacht hast. Auf YouTube kann man die sehen.
Und warum bist du hier?
Und warum bist du hier? Und ich war wahnsinnig beleidigt, dass ich nicht angefragt wurde dafür.
Oh, wie schön, das ist das schönste Kompliment, das du mir machen kannst.
Also bei der nächsten Pandemie bin ich dabei.
Ah, wirklich. Aber das was unsere Schluderei der letzten 20 Jahre geschuldet. Wirklich.
Da müssen wir uns wirklich selber mal ein bisschen für.
Du hast vollkommen recht. Wir auch
für verurteilen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja.
Die Beleidigten. Jetzt heißt der Podcast Die Beleidigten. Ja. Ich verstehe das vollkommen. Ich wäre auch sauer gewesen.
Nee, aber das ist ja wahnsinnig schön gewesen. Und das ist ja, man hat dir vor allem angemerkt, und das fand ich wahrscheinlich das Allerschönste daran, dass dass du dich einfach wehren wolltest. Du hast gesagt, es ist jetzt, also du verstehst die Ernsthaftigkeit der Situation, aber es ist keine Option für dich, jetzt die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ich warte jetzt, bis alles wieder vorbei ist, sondern, also man hat so richtig gemerkt, du wirst wahnsinnig, wenn du jetzt nicht irgendwas tust. Mm. Und wolltest quasi einen positiven Beitrag zur ganzen Debatte bringen und hast dann eben diese Reihe gemacht, wo ganz viele ganz fantastische KollegInnen irgendwie erzählen, wie es ihnen gerade geht. Und das ist ja eigentlich super simple Idee, aber das hat echt ganz fantastisch funktioniert.
Ja, ja, also es war das war wirklich simplicissimus, aber ich habe gemerkt, okay, das ist es jetzt. Also so einfach ist es. Wir stellen eine Kamera auf und die räumliche Idee, das ist eigentlich für mich das Wichtigste als Zeitdokument von diesem Ding, ne, dass wir in diesen leeren Theatern waren, leeren Bars und einem leeren Schwimmbad in einer leeren Kirche. Ne? Und allein das verortet das direkt da so und die Gespräche selber sind zeitlos. Aber sie sind entstanden im November und Dezember 2020. Und das, das ist ein super Beispiel für diese eigene Verantwortung. Weil ich war so unglücklich und dieser erste Lockdown, den habe ich quasi genossen. Und den zweiten, das fand ich alles so schlimm, weil ich so diese, im ersten Mal in meinem Leben sowas wie wirklich eine gesellschaftliche Spaltung, von der du jeden Tag liest, wo ich immer denke, ich weiß auch nicht, ich sehe zwar eine krasse Schere, aber eine Spaltung unserer Gesellschaft, nein. Und da habe ich plötzlich gedacht, aha, jetzt geht's hier los. Mhm. Impfen oder nicht, dies oder das, das oder das. Verurteilung. Find übrigens den Namen eures Podcast. Niemand wird verurteilt. Das ist für mich der Name des Jahres. Ja. Also ich hatte eigentlich noch gar nichts gehört. Da habe ich gesagt, oh, wie geil ist die Idee? Niemand wird verurteilt. Das muss eigentlich über. Aha, das ist der Titel von dem Unterricht für Kinder. Ja. Niemand wird verurteilt.
Das ist ja eigentlich ein altes Brainstorm-Motto. Man soll bei Brainstorming-Sessions immer sagen, sag, was ihr wollt, niemand wird verurteilt.
Ja, hervorragend. Ja. Was ziehe ich an? Was kaufe ich mir meinem Mann? Was schenke ich meinem Mann? Okay, und der Unterricht für die Kinder, den es noch nicht gibt, der heißt Niemand wird verurteilt, in Klammern auch nicht ich selbst. Ja. Und super, jetzt haben wir das.
Okay, gut. Sehr gut.
Was, Brainstorming dauert halt manchmal eine halbe Stunde, muss nicht mehr. Genau, das war das schon. Und das war wie eine Gestaltung von einem Raum, der nur mit sogenannten Fakten vollgestellt ist, wo ich nicht mehr durchgekommen bin, wo ich gesagt habe, jede Begegnung. Ich bin Leuten aus dem Weg gegangen. Also man durfte ja sowieso niemanden treffen. Naja. Und wenn ich wusste, oh Gott, da ist der XY auf der Straße, weil man dann doch irgendwo hingegangen ist und man würde sich jetzt auf 2 Meter unterhalten und ich nur, oh Gott, schnell Straße wechseln. Mhm. Weil das Gespräch, ich weiß schon, wie es geht. Dann kriege ich jetzt wieder die News vom Lauterbach erklärt. Ich kriege wieder alles erklärt, weil die Leute so eine Angst hatten, inklusive ich natürlich auch, dass sie vor lauter Angst die anderen anbrüllen, worauf es jetzt ankommt. Ne? Bringt natürlich alles überhaupt nichts. Ja. Wissen wir jetzt auch. Das kommt einem ja fast schon albern vor im Nachhinein.
Ja.
Ne? Sondern es müssen Entscheidungen getroffen werden, auch politische. Und die muss eine Gesellschaft dann entweder gemeinsam tragen. Und dann gibt es Leute, die sagen, nö, das trage ich nicht mit. Die werden ihre Gründe haben. Aber dieser Aufruhr und dieser Ärger und diese, dann bist du nicht mehr mein Familienmitglied. Wenn das so ist, sind wir geschiedene Leute. Ja. Dann, sorry, dann weiß ich nicht mehr, über was ich überhaupt noch mit dir reden soll. Ja. Das kann man ja alles noch abrufen, was da los war. Ja. Ne? Und wie albern einem das, natürlich gibt es eine Bekenntnis in einem gewissen Moment. Für mich war das ganz klar. Ich bin nicht Fachfrau, also werde ich von dem, was ich mir da so zusammenlese, diese Ergebnisse mittragen.
Na klar.
Das war meine Entscheidung. Und da habe ich gesagt, dass ich da viele saure Apfel habe und viele Sachen ganz fragwürdig finde. Naja. Ja klar, nur wird nicht besser, weil ich das auch noch den ganzen Tag laut schreie.
Naja.
Also was ist los?
Naja.
Das verstehe ich wirklich, das verstehe ich nicht.
Naja.
Und das sind so niedere Instinkte, die wir alle haben. Ich kenne die auch.
Mhm.
Aber das ist für mich zum Beispiel ein Gewinn von Erwachsenwerden, dass man sich diese Fragen stellen kann.
Mhm.
Und die muss man für sich beantworten, nicht für alle anderen.
Ja.
Das ist ja schon Arbeit genug.
Ja.
In einer Runde zu stehen, zu sagen, jetzt hat der das gesagt, die hat das gesagt, schaffe ich das jetzt, die Fresse zu halten? Schaffe ich das wirklich? Und wenn du das dann mal gemacht hast, wie geil das ist, wenn man rausgeht und sagt, super, ich habe keine Meinung gehabt dazu. Und der ist trotzdem weitergegangen.
Ist oft ein Luxus, keine Meinung haben zu müssen, aber wenn man sich den leisten kann, dann ist das toll. Dann finde ich das auch gut. Also es gibt ja genug Situationen, wo man auch das Maul aufmachen muss. finde
ja,
ich.
Ja, das so ist aber was anderes, ja, ja. Wo du merkst, oh, hier wird nicht geredet, weil alle Angst haben, ist eine ganz andere Situation, als alle dürfen mal rumfurzen und sagen, oh, guck mal hier, meine Scheiße stinkt aber auch nicht schlecht, oder? Ne, das ist ja was ganz anderes. Das, glaube, das spürt man auch.
Ich finde interessant, was so übrig bleibt. Ich war gestern im Supermarkt und hatte out of nowhere, ich weiß nicht warum, einen totalen Hustanfall. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt, ich musste einfach, ich hatte so einen Reiz im Hals, ich musste die ganze Zeit husten. Und wie die Gesellschaft noch auf Husten reagiert, das ist echt krass, weil ich hatte sehr viel Platz dann um mich rum.
Ach, guck. Und
kam sehr schnell an der Kasse ran.
Ja.
Aber es ist witzig, weil mir war es auch super unangenehm, mir wäre es genauso gegangen. Ja. Wenn jemand vor mir so gehustet hätte, wäre ich auch sofort 2 Meter zurück, instinktiv sofort 2 Meter zurückgegangen.
Ich flippe voll aus, wenn einer hustet und innerlich natürlich nur, da halte ich dann auch meine Fresse, weil es gibt keinen Anlass. Aber wenn Leute so in ihre Hand husten, anstatt wirklich diese Armbeuge, also das haben sie mir wirklich, diesen Brainwash haben sie mir halt krass verpasst, da habe ich gedacht, ja, das macht wirklich Sinn, sich in die Armbeuge zu husten, weil, und wenn ich das sehe, wenn einer so macht, so, und dann, Entschuldigung, und geht ihr so an dir vorbei und fasst dich so anderthalb Sekunden später an.
Sie wollten hier die Wurst, geb ich Ihnen.
Wirklich, da flippe ich aus und sage immer, Leute, aber das haben wir doch wirklich so gut geübt. Ja. Das war doch nicht alles schlecht in Corona. Das ist doch so leicht, lass uns das doch einfach mal weiter behalten. Das war doch richtig gut.
Ich bin auch kein Maskengegner. Ich finde auch, wenn du krank bist und mit der Bahn fahren musst, zieh doch eine Maske an.
Habe ich neulich gemacht mit dem Schnupfen. Hey, das war doch total gut. Ich hab mich super verantwortungsvoll benommen.
Und ich habe auch noch so viele zu Hause.
Ja, eben, die müssen alle weg. Oh, die Stoffmaskenphase. Ich dachte,
die schlecht werden.
Warst du auch so traurig, als du deine Stoffmasken weggeschmissen hast? Sehr traurig,
ich hatte so schöne Stoffmasken.
Oh, ich hatte die alle hängen über so Weinflaschen, über so ein Weinregal. Die waren so ganz bunt und selbstgemacht und so. Ne? Nichts leichter als selbstgemachte Stoffmasken.
Ich hatte sogar eine von den Blackfoes.
Nein! Ja. Und hast du die auch weggeschmissen?
Nee, die hängen noch im Flur alle.
Schickst du mir mal ein Foto bitte von denen.
Guck mal, ob sie noch da sind.
Ich habe auch noch welche. Ich habe so ganz tolle, unbenutzte Stoffmasken, die keine Sau braucht. Und habe gedacht, ach Mann, und das soll man jetzt wegschmeißen. Ja. Ach Mann, ist das fies.
Wir sind irgendwann in den Urlaub gefahren und habe ich unsere Stoffmasken noch alle gewaschen und habe ich vor dem Fenster so eine Leine aufgehangen mit all unseren Stoffmasken.
Absolut. Und ich sag mal so, wenn du jetzt erkältet mal bist, dann kannst du schon eine Stoffmaske. Also es ist halt aber es ist so bisschen, richtig geil. Aber man denkt halt, oh Gott, ey, der hat wirklich noch nie Nachrichten gelesen. Was ist denn los mit dem? Der hat ja wirklich gar keine Ahnung.
Aber es ist auch dann so im Nachhinein, ne, wenn man so denkt, als sie uns dann gesagt haben, so, ja gut, die Stoffmasken bringen
die
nichts.
Alles erzählt
ihr müsst richtige Masken tragen. Dass man so denkt, so, ja, aber eigentlich auch logisch. So ein Stück Stoff, wo gar nichts
schützt. Stimmt, das ist so ein bisschen.
Das schützt so davor, dass mir so ein Stein in den Mund fliegt. Davor könnte es schützen. Das wäre so.
Das stimmt. Man hatte von Anfang an kein gutes Gefühl, außer nur so Farbauswahlthemen. Und dann war ich so sauer. Boah, es muss FFP2 sein. Und es muss das Ding, was unten nochmal zuschnürt. Verdammte Scheiße. Ja. Überall diese Striemen in der Fresse. Weiß, die hellblau. Oh ja, gib her.
Ja, das, ich habe irgendwann immer bunte bestellt. Ich habe dann bunte gefunden auf Amazon. Habe ich immer bunte bestellt. Dass wenigstens irgendwas passiert.
Ah, das ist wirklich, das stimmt. Da war einem vom Anfang an war einem mulmig. Dann hast du den dritten Lanz geguckt und hast schon gemerkt, oh wei, ich schalte jetzt besser aus, sonst kann ich mich morgen mit dem Ding nicht mehr blicken lassen. Ja.
Oh, herrlich.
Ja.
Annette,
Nils.
Zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs.
Wir sind ja jetzt immerhin durch hinter Gittern durchgekommen und aus dem Kellertheater raus. Ich finde das super. Ich finde das sehr schön, dass wir das bis dahin geschafft haben.
Leichte Hölzchen-Stöckchen-Situation.
Ja, total. Ja. Bruchschokolade nenne ich das.
Wieso nennt das Bruchschokolade?
Weil man immer so stückchenweise rangeht. Es ist fragmentarisch eher als ist chronologisch.
Aber Bruchschokolade ist doch schon zerbrochene Schokolade.
Auch schon zerbrochen in sich. Also ist voll mit Widersprüchen. Alles.
Also Bruchschokolade kaufe ich doch in der Schokoladenfabrik, weil das ist, was so übrig bleibt, was sie nicht mehr verkaufen können, weil die schon zerbrochen ist.
Oh, das ist ein schönes Bild für unsere Begegnung.
aber wer ist jetzt was?
Ja.
Was ist die Schokoladenfabrik?
Warte mal, ich habe
Analogiemeisterin Annette Friel.
Oh Gott, ich habe gleich wieder, niemand wird verurteilt. Wir besprechen das heute in der Gruppe. Dann sage ich dir, zu welchen Ergebnissen. Ja, das ist halt Brainstorming. Ich kann das jetzt nicht. Da muss einer sagen, ich kann jetzt mit dem Bruchschokoladending was anfangen. Oder der sagt, die sind doch völlig bescheuert. Warum soll jetzt das Gespräch Bruchschokolade gewesen sein? Die ist ja schon in sich gebrochen. Die muss man ja nicht mal brechen. Verstehst du? Da sag ich, ja, genau. Das war das Bild.
Ja, ich bin Also auf der Hälfte hast du mich verloren. Ah!
Da kommt doch wieder der Logiker bei dir.
Stimmt, ich muss einfach mal annehmen. Ich nehme jetzt einfach mal an. Du hast völlig recht. Dieses Gespräch ist wie Bruchschokolade.
Ja,
es war schon von Anfang an zerbrochen und wir haben einfach nur die Fragmente aus der Tüte geholt.
Dies und das, und was so kam, einfach mal probiert und
ja.
So.
Ja, finde ich gut.
Wir hätten dann auch den Knoppers-Nussriegel machen können.
Den nimmst du jetzt schön mit nach Hause und dann isst du das erste Mal einen Knoppers-Nussriegel und erfährst 1,5 Jahre nach dem Rest der Menschheit, was es so in den Läden zu kaufen
gibt. Sehr gut. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß, der Rest der Menschheit sind wir alle. Er ist der Einzige, der den Knoppers-Nussriegel gegessen hat. Wir sind alle noch, das ist doch quadratisch, das Knoppers, ne? Ich kenne.
Eher rechteckig.
Ja?
Ja.
Sind weiß keine ich selber. Seiten. Ja, Spießer. Ich hätte jetzt, aber das, wir wissen alle, wie das Knoppers aussieht.
Ja.
Knoppers. Gut.
Ja, deswegen, dass wir jetzt auf so einer bitteren Note enden.
Ist schön.
Ja, ist schön.
Dass wir auf, ne? Ja. Auf einem Fiss enden ist doch ganz schön.
Fiss ist die bitterste Note, die dir einfällt.
Nee. Kommt drauf an, welcher Tonart wir sind. Wenn wir in C-Dur sind, ja. Es hat ein Fiss wenig zu suchen. Insofern ist das doch ganz, ist das bitter. Wäre das bitter.
Aber etwas, was irgendwo nicht zu suchen hat, ist ja nicht automatisch bitter.
Nee, das stimmt. Aber wenn wir uns jetzt verabredet hätten auf G-Dur, dann ist ein Fiss naheliegend.
Ja.
Richtig? Ist das richtig? Bin ich so der? Du bist doch ein Harmonielehrer-Maestro.
Überhaupt nicht.
Nein?
Nein. Ich spiele Ukulele und lese Akkorde ab, aber ich bin da gar nicht.
Ach so.
Ich kann Dur von Moll ganz gut, glaube ich, noch unterscheiden, aber wenn ich es höre, aber ich könnte dir.
Okay, dann lass uns in Dur und Moll. Dann wir sind in Dur, wir hängen hier in Dur ganz
richtig?
Schön rum.
Ja, ziemlich.
Ne, und jetzt war es gerade fast so ein bisschen mollig,
aber
zu lustig.
Art. Ja, auf eine witzige Art.
Für uns
Moll.
Zumindest. Ja. Für uns war es so ein A-Moll, was ich gleich wieder.
Das finde ich ist, wir machen jetzt einen Podcast, der heißt auf eine witzige Art Moll.
Ja,
das
okay.
Gefällt mir sehr gut.
Sehr gut. Ich bin sofort dabei.
Ja, sehr gut.
Ja, wenn das die einzige Möglichkeit ist, dass wir uns nach deiner Filmhochschulzeit in München sehen, nach 20 Jahren in der Elsass-Strance im Kölner Süden, dann müssen wir diesen Podcast wahrscheinlich machen.
Wir versuchen es erstmal noch anders,
gut.
Damit wir auch noch private Gespräche führen können.
Okay. Ich muss das Luft holen, darf ich nicht vergessen. Da habe ich noch so viel von gesprochen.
Atmen. Du musst den Raum
ich freue mich
atmen.
So, ich freue mich atmen. Einfach. Ich freue mich über dich.
Ich freue mich total über dich. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier gewesen bist. Ich war so aufgeregt auf dieses Wiedersehen. Und zwar noch eine Quadrillion mal schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Also deswegen hoffe ich, dass wir das jetzt ganz oft wiederholen.
Ja.
Auch ohne Mikrofon. Und danke, dass du hier gewesen bist.
Es ist ein Bruchschokoladenfest gewesen.
Absolut. Und es wird noch viel brüchiger, um in dem Bild zu bleiben.
Hier sind 4 Hände hoch.
Ja. Liebe ZuhörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Bis dahin, passt auf euch auf und wie man in Köln so schön sagt, madet jod.
Und schwenkt de Hot.
Und schwenkt de Hot. Tschö.
Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Hey, Nils Bokeberg.